Hallo zusammen, hier ist Dr. Elia Brandt und ihr kennt das Spiel ja schon. Wenn ihr Teile dieses Podcasts überspringen wollt, dann nutzt einfach die Kapitelmarken. Danke, bis gleich.
Pen and Paper Rollenspiel wird in der Zukunft ein Hobby unter vielen sein. Das meine ich nicht negativ.
Und bei uns ist ja so dieses geflügelte Wort, ein Rollenspiel oder ein LARP ist erst dann gut, wenn Elia dreimal geweint hat. Und das ist auch richtig.
Die zweite Frage ist deutlich kürzer. Aber mit dieser stärken wir direkt wieder unser Image als zweitwogster Rollenspiel-Podcast in Deutschland.
Aber ich würde mal sagen, also vom Schweregrad her, deutliches Downgrade diesmal.
Also nichts sagen, da geht's ja irgendwie nicht. Ja. In welches Schmuddelmagazin kommst du denn dieses Mal?
Ich passe in jedes Pornomagazin mit diesem Foto.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elia und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal die wunderbare Dr. Elia Brandt. Hallo.
Hallöchen.
Dr. Elia Brandt, wir nehmen diese Folge ja mit ein wenig Vorlauf auf, daher lass uns direkt genau die beiden Smalltalk-Punkte abhandeln, mit denen du und ich auch jetzt die ganze Woche schon von jedem und jeder, der oder die uns über den Weg gelaufen ist, belästigt wurden. Boah, es ist viel zu heiß.
Ja.
Und, na, wenn wir weiter so schlecht spielen, wird das aber nichts mit der Weltmeisterschaft.
Das habe ich zum Glück, da bin ich, das ist an mir vorbeigegangen. Erfreulicherweise.
Deswegen, wenn dich Leute damit also in Smalltalk verwickeln wollen, wie antwortest du ihnen denn?
Ja, zum Thema heiß kann ich nur sagen, ja, ist richtig. Es gibt ja dieses schöne Simpsons-Meme, das ich immer sehr gerne teile, wo irgendwie Homer sagt, oder wo man Homer zumindest in den Mund legen kann, das ist der heißeste Sommer deines Lebens bis jetzt. Und das funktioniert jedes Jahr wieder und ich bin jedes Jahr wieder unglücklich, dass es so ist. Ich bin wirklich auch überhaupt gar kein Hitzemensch, muss ich dazu sagen. Also Hitze finde ich wahnsinnig anstrengend und bin froh, dass ich nicht viel aus dem Haus muss, berufsbedingt.
Ich bin ein bisschen neidisch tatsächlich. Ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, Gesundheitseinrichtungen sind leider irgendwie nicht klimatisiert. Selbst wenn sie, wie zum Beispiel unsere Klinik, Gebäudeteile hat, die wirklich innerhalb der letzten 5 Jahre gebaut worden sind. Eine Klimaanlage sparen wir uns, brauchen wir nicht. Ich meine, dabei hat es PatientInnen, die rumfallen bei mehr als 25 Grad. Ist ja nur meine Arbeit und nicht die von denen, die das Geld zählen. Aber okay.
Die Regierung will doch sowieso bei den Gesundheitskosten sparen. Das
absolut, ganz genau.
Zynismus off jetzt an der Stelle.
Und zum Thema Fußball, ich habe keine Ahnung tatsächlich.
Ich auch nicht. Ich finde es ja immer einfach, Dinge zu boykottieren, die einen grundsätzlich schon nicht interessieren. Aber es macht es mir auch sehr leicht tatsächlich, weil die Umstände ja wirklich unangenehmer nicht sein könnten. Insofern, keine Ahnung.
Ich mache das tatsächlich immer so, wie damals wir es letztes Jahr schon besprochen haben, oder vorletztes Jahr, glaube ich, in der Hilfe, mein Partner hasst mein Hobby-Folge. Nämlich so ein bisschen metamäßig interessiert mich das schon. Also ich höre zum Beispiel immer die Deutschlandspiele im Radio nebenbei, während ich, keine Ahnung, Playstation spiele oder so. Dafür extra jetzt irgendwie in den Biergarten gehen und das gucken, Public Viewing, gerade jetzt, wo es 22:30 anfängt, sowieso nicht. Aber das, was ich so gehört habe im Radio jetzt, bei dem letzten Spiel beispielsweise, also wenn wir es überhaupt bis Frankreich schaffen, also bis ins Achtelfinale, dann toi toi toi, sind wir schon richtig gut, denn ich glaube, schon im 16. Finale wird das eine ganz schön schwere Nummer gegen, weiß gar nicht, Paraguay oder Uruguay, eins von beiden.
Frag mich nicht, ich bin da wirklich komplett raus. Das Einzige, was ich gestern gelesen habe, was ich sehr lustig fand, weil das für mich so ein bisschen diese ganze WM und auch den Umgang der FIFA mit diesen Themen, finde ich, super illustriert ist. Es gibt jetzt dann irgendwie nächste Woche, glaube ich, oder so ein Pride-Match. Weil da ist Pride Parade irgendwie in Seattle, wo das Spiel stattfindet. Und deswegen hatte sich die FIFA vorhin schon entschieden, dass da dieses Pride Match stattfindet. Und das Spiel Ägypten gegen den Iran.
Und die sind da gar nicht von begeistert tatsächlich.
Also ich finde, das illustriert einfach diese ganze WM und den Umgang mit Themen wie eben Queerness und auch Ähnlichem einfach hervorragend. Das ist so absurd.
Aber irgendwie muss doch der FIFA-Friedenspreis verdient werden. Mal gucken. Vielleicht können wir nächstes Jahr bekommen. Ich meine, wir machen ja auch viel für den Frieden.
Total.
Wahrscheinlich sogar mehr als der jetzige Preisträger.
Was jetzt nicht so schwierig ist, wenn wir mal ehrlich sind. Also the bar is low.
Deswegen. Das war ja jetzt fast schon eine Ask Me Anything-Frage. Und ich denke, die Leute haben ja den Elea-Gossip vermisst.
Aha.
Da wir uns zeitlich bedingt ja wirklich sehr lange nicht mehr live treffen konnten. Einer der Hauptgründe dafür, der ja nach dir benannt wurde, wird bestimmt zwischendurch auch mal ins Mikrofon brüllen, es sei denn, es wird wieder rausgefiltert irgendwann von der Software. Und deswegen haben wir heute mal richtig einen raus mit gleich zwei Ask Me Anything-Fragen.
Yeah.
Und die erste Frage ist sogar schon ziemlich alt. Die stammt nämlich noch aus der 4. Staffel, nachdem wir die Episode 38 veröffentlicht hatten.
Wo ich natürlich noch genau weiß, was wir in Episode 38 besprochen haben.
Nichts, weil du warst nicht dabei.
Okay, Gott sei Dank.
Da gab es nämlich mal ein Ask Me Anything mit André und mir. Da ging es um den perfekten Geburtstag. Und während ich einfach nur mit den besten FreundInnen grillen und Exes und Allies spielen wollte, was übrigens selbst dieses Jahr bei meinem 40. Geburtstag nicht geklappt hat. Aber das ist nicht schlimm, weil du, Elea, und ich in 6 Wochen nämlich einen Nachgeburtstags-Kurzurlaub haben werden. Freue ich mich schon sehr drauf. Da wollte André damals eine USA-Reise zu einem NASCAR-Rennen. Also das sind ganz unterschiedliche Budgetvorstellungen. Und das führte zu der Hörerfrage, was in unserem Preisbereich denn dekadenter Luxus ist, den wir uns trotzdem selber leisten.
Soll ich anfangen?
Wenn du möchtest. Ich kann auch anfangen, weil also ich hatte ja 3 Jahre drüber nachgedacht.
Gut, dann fang du mal an.
Okay, wie gesagt, die Frage hatte ich ja nun schon seit über 3 Jahren auf der Reservebank sitzen. Oh, Fußballanspielung. Daher hatte ich mehr als genug Zeit, drüber nachzudenken. Und ich habe schon gemerkt, dass sich meine Antwort über die Jahre etwas verändert hat tatsächlich. Damals hätte ich beispielsweise noch gesagt, dass ich eine Klimaanlage fürs Auto für dekadent halte. Aber wenn ich jetzt so aus dem Fenster schaue, dann ist es einfach nur noch lebensnotwendig, so ein Ding zu besitzen. Und umgekehrt ist es jetzt für mich dekadent, wenn man parallel 4 oder 5 Streaming-Services abonniert hat. Weil man ja eh nie dazu kommt, genug zu schauen, damit sich das lohnt. Also gerade jetzt in meinem Fall mit Nachwuchs, klar, da kommt man zu gar nichts mehr. Aber auch selbst wenn man, sagen wir mal, ein Single-Haushalt ist, der nichts zu tun hat und auch jetzt nicht groß viel rausgeht oder so, ihr schafft es doch garantiert nicht irgendwie 5 Streaming-Services zu nutzen, dass sich das Geld lohnt, irgendwie 100 Euro im Monat auszugeben für diese ganzen Abo-Gebühren. Was ich aber schon vor 3 Jahren gesagt hätte und was ich jetzt auch noch sage, vor allem aber auch, weil es jetzt noch teurer geworden ist als vor 3 Jahren, sich beim Barbier rasieren lassen. Also ganz ehrlich, meine 3 Stoppelpärchen, die ich im Gesicht habe, die kriege ich auch ganz gut selber weg. Aber irgendwie diese, sagen wir mal, 30 Euro im Monat, so ein völlig unnötiger Luxus, auf den will ich einfach nicht verzichten.
Ah ja, das ist sehr gut. Ja, also ich habe auch so ein bisschen überlegt, ich finde, Luxus ist ja was sehr individuell ist, was man eben irgendwie als Luxus empfindet. Und ich glaube, viele Leute würden da jetzt irgendwie so Statussymbole irgendwie drunter zählen. Keine Ahnung, irgendwie geile Karre und was auch immer, teuren Schmuck. Und das ist überhaupt gar nicht meine Welt. Ich bin froh, wenn ein Auto fährt und eine Klimaanlage ist auch gut tatsächlich, wenn es hat. Ein unnötiger Luxus, den ich mir letztes Jahr, glaube ich, zum Geburtstag gewünscht habe, ist ein Thermomix.
Und bist du auch so eine Thermomix-Mutti geworden?
Ich bin leider schon so ein bisschen. Also das, und das ist halt einfach, wenn man berufstätig ist, vor allem wenn beide berufstätig sind und wenn mindestens 50% auch eigentlich überhaupt nicht gerne kochen, Klammer auf, ich, Klammer zu, dann ist es halt schon praktisch, weil du kriegst halt wirklich mit relativ wenig Aufwand relativ unterschiedliches Essen auf den Tisch, ohne dass du dich viel darum kümmern musst, das zu kochen. Und du hast eine riesengroße Rezeptauswahl und es spart einfach sehr viel Zeit und sehr viel Energie und ich bin sehr zufrieden, dass ich das habe tatsächlich. Aber es ist schon, also das Gerät an sich ist halt echt schon teuer. Also man kriegt die ja gebraucht, auch für ein bisschen günstiger. Aber ja, es ist natürlich auch komplett unnötig, weil man hat einen Herd und einen Ofen und was brauchst du dieses Teil dazu? Aber cool ist es schon.
Ich kann das alles, was du erzählst, völlig nachvollziehen, auch in meinem Umfeld habe ich viele, die Thermomix besitzen, aber mittlerweile, so in den letzten 2 Jahren, sind die Dinger wirklich uncool geworden, weil der neue heiße Scheiß sind Airfryer.
Ja, aber du kannst doch im Airfryer ja nicht, keine Ahnung, Ein Curry kochen oder
ich kann
sowas.
Das schon.
Du kannst das, okay. Dann ist
aber
gut.
Ich besitze auch keinen Airfryer, aber ich könnte es.
Ja, ich weiß.
Irgendwie.
Aber das ist tatsächlich dann immer eine Frage vom Platz. Also unsere Küche ist jetzt nicht riesig und da ist der Thermomix geht gerade noch, aber Airfryer wäre dann schon ein bisschen zu knapp. Ja. Also ich hab sogar den Juristen mittlerweile überzeugt, dass das keine schlechte Idee ist mit dem Thermomix.
Okay, die zweite Frage ist deutlich kürzer. Aber mit dieser stärken wir direkt wieder unser Image als zweitwogster Rollenspiel-Podcast in Deutschland. Was ist denn die beste vegane Milchalternative?
Oh, das ist tatsächlich schwierig. Da habe ich noch keine gefunden. Hast du eine? Weil dann kann ich von deiner Expertise profitieren.
Oh ja. Ich habe in meinem familiären und freundschaftlichen Umfeld ja viele VeganerInnen. Daher komme ich immer mal dazu, irgendwie mich so durchzuprobieren durch den ganzen Kram, den es so gibt. Und ich kann dir sagen, dass ich deswegen auch die einzige richtige Wahrheit nennen werde.
Sehr gut.
Wenn es rein nach Geschmack geht, ist Haselnussmilch nicht zu toppen. Aber die ist unfassbar teuer. Das ist immer wieder bei dekadentem Luxus. Deswegen bleibe ich einfach mal bei der Milch mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das ist tatsächlich ganz stinknormale Hafermilch.
Ja, Hafermilch ist tatsächlich auch das, was ich finde. Also ich persönlich trinke selber keine Milch. Ich mag die nicht. Also pur mag ich sie nicht. Egal welche. Ob von der Kuh oder Pflanze, völlig wurscht. Das heißt, ich brauche die eigentlich nur für einen Kaffee. Und tatsächlich finde ich auch, dass Hafermilch die ist, die im Kaffee noch am besten funktioniert. Bei allen anderen ist irgendwie nicht so toll. Aber sonst so fürs Kochen und so weiter habe ich auch schon verschiedenste Sachen irgendwie benutzt. Da nehme ich halt, was der Thermomix mir sagt. Und das funktioniert dann meistens auch ganz gut.
Deswegen hast du jetzt den Arbeitsauftrag. Bis zur nächsten Podcast-Folge musst du mal Haselnussmilch in den Kaffee machen und mir sagen, okay, wie es schmeckt.
Okay, gut.
Es ist ja schon ganz witzig, dass unsere diesjährige Pottwichtel-Rückblick-Folge der Pottwichtel-Rückblick-Folge vom letzten Jahr nahezu gleicht. Weil klar, an der Struktur der Folge ändert sich jetzt nichts. Der Podcast-Nachwuchs will seine Namenspatronin auch mal wiedersehen und schreit deswegen gelegentlich im Hintergrund rum. Und sogar das Elea berichtet wieder von dekadenten Labreisensegment ist wieder mit dabei.
Perfekt, oder?
Und weil alles wie immer ist, frage ich dich stellvertretend für tausende HörerInnen da draußen. In welches Land sind dein Mann und du denn dieses Jahr gereist? Und welches Körperteil hast du dir diesmal gebrochen?
Das ist, ja, also wir sind diesmal nicht so weit, wobei gut, eigentlich sind wir auch nur in ein fast Nachbarland gereist, nämlich nach Italien, genauer gesagt nach Florenz. Und ich hätte ja jetzt gerne drüber gelacht, von wegen, ja genau, als würde ich mir schon wieder im Urlaub irgendwas brechen. Das Problem ist, ich habe es tatsächlich gemacht.
Nein, echt? Das war nicht abgesprochen, das sollte nur ein schlechter Witz sein.
Dummerweise habe ich es tatsächlich geschafft, in unserem Airbnb über eine Stufe zu fallen.
Und schon wieder.
Und mir ein Stück Zahn auszuschlagen. Mein Mann hat ungefähr, der Jurist hat ungefähr mich eine halbe Stunde ausgelacht.
Bester Mann.
Das halt auch wirklich so dumm war. Ja, aber ich würde mal sagen, also vom Schweregrad her, deutliches Downgrade diesmal. Es ging ohne Krankenhausaufenthalt und Krankenwagen und Notaufnahme. Ich sah nur ein bisschen komisch aus ein paar Tage, bis das wieder gefixt war. Wenn ich es mir halt wenigstens immer auf dem Lab passieren würde, es passiert ja immer irgendwie offscreen, wobei wir schon gelacht haben und gesagt haben, ey, wenn mir auf dem Lab was passiert, dann setzt mich die Chaos League Orga irgendwo auf eine schwarze Liste, dass ich nie wieder kommen kann. Das ist die Tante, die sich immer irgendwas bricht bei unseren Labs. Aber zum Glück habe ich es erst nachher gemacht.
Letztes Mal war das ja so ein exklusives Space Lab. Was war es denn dieses Mal?
Ganz was anderes tatsächlich, also auch von der gleichen Orga, eben von Chaos League. Das war, glaube ich, eins ihrer ersten Labs, die sie gemacht haben. Das ist jetzt auch der 17. Run gewesen, glaube ich, oder so. Und das heißt The Secrets We Keep. Und man spielt Waisenkinder, die in einem Waisenhaus in der Toskana, da wo wir eben auch gespielt haben, aufgewachsen sind und die sich dann einige Jahrzehnte später wieder treffen und ja, so ein bisschen erfahren, was ist denn aus den anderen geworden und was, und es geht auch darum, ein ja, Geheimnis, ein Vorfall so ein bisschen aufzuklären, der damals die Kindheit all dieser Personen ja sehr stark beeinträchtigt, um nicht zu sagen traumatisiert hat, weil eines dieser Kinder ums Leben gekommen ist. Und das war das Ende dieses Waisenhauses und hat dazu geführt, dass alle in unterschiedliche Richtungen davon geschickt wurden. Also es hatte so ein bisschen Vibes von, ja, von Stephen King, also so Stand by Me oder S. Also ein bisschen Mystery. Es hatte auch so ein, also ein bisschen so 80er, 90er Jahre Retro-Vibes. Sehr viel mit psychologischen Aspekten, mit Beziehungsaspekten gearbeitet. Und es war cool. Also es hat Spaß gemacht. War eine deutlich kleinere Runde diesmal, nur 35 Teilnehmende. Bei Eclipse waren wir ja, ich glaube, 150 oder so. Also ganz andere Größenordnung. War eher so, ja, fast ein Kammerspiel im Vergleich. Und war eine coole Erfahrung.
Und die wichtigste Frage natürlich, nachdem du mit dem Eclipse Lab ja in den Playboy gekommen bist, in welches Schmuddelmagazin kommst du denn dieses Mal?
Also wer das Foto gesehen hat, das ich auf Instagram gepostet habe von meiner Rolle, ich habe ja tatsächlich eine männliche Rolle gespielt und ich hatte den geilsten Pornoschnauzer ever. Ich passe in jedes Pornomagazin mit diesem Foto. In jedes 70er Jahre Pornomagazin.
Und wenn du jetzt schon so drin bist beim Erzählen, wollen wir gleich mit der Medienshow weitermachen. Und ich würde einfach mal sagen, weil ich was Längeres habe, du rahmst mich quasi ein mit dem Anfang und dem Ende.
Okay, wunderbar. Das heißt, ich fange erstmal mit meiner Allein-Medienshow an sozusagen. Und zwar, ich habe, also der Jurist und ich sind irgendwann letztes Jahr, weiß nicht mehr genau wann, in ein Ancient Aliens Loch gefallen. Und haben angefangen, diese Serie zu gucken und uns einfach drüber zu beömmeln, wie dämlich das alles ist.
Ist das das mit diesem Meme, wo der Typ mit den komischen Haaren? Ja.
Genau, das ist das von wegen, wo dir in jeder Folge erklärt wird, warum die Aliens mal auf der Erde waren und was die alles gemacht haben. Und also es ist ein wildes Mashup aus verschiedensten Verschwörungsideen. Auch es wird auch tief in die esoterische Trickkiste gegriffen. Also nicht bloß Aliens, sondern manchmal geht's auch um, keine Ahnung, Akasha-Chroniken oder irgendwelche anderen esoterischen Konzepte. Es ist wild. Und dann sind wir da so ein bisschen in dieses Rabbit Hole gefallen. Und dann hat mir meine Schwester zum Geburtstag ein Buch geschenkt. Und das heißt, die Wahrheit ist nirgendwo da draußen. Von zwei Christians, nämlich dem Christian Alt und dem Christian Schiffer, die sich beide viel mit so Verschwörungsglauben und Verschwörungsideen befasst haben. Der eine ist Politologe, der andere Journalist. Und die haben so eine Art, ja, populärwissenschaftliches Sachbuch geschrieben, das sich mit dem Thema UFO-Glauben, Alien-Glauben und so weiter beschäftigt. Zum Teil geht es in dem Buch einfach darum, diese Mythen so ein bisschen zu debunken, also zu schauen, was ist denn dran, wie sind die überhaupt entstanden. Es geht dann zum Beispiel um diesen berühmten Roswell-Vorfall, wo ja angeblich dieses Alien-Raumschiff abgestürzt sein soll und was denn da eigentlich dran ist und so weiter. Oder Alien-Entführungen, die ja immer wieder berichtet werden durch die Dekaden. Und was ganz nett ist, ist, dass sie das Ganze so ein bisschen rahmen, dass der eine Christian so ein bisschen den Mulder spielt und der andere Christian so ein bisschen die Scully, also der Skeptiker versus dem I want to believe Gläubigen.
Und ich glaube, das Kind, das ist, baut gerade eure Wohnung auseinander.
Das okay.
Ich weiß nicht, ob man das hört jetzt, weil es wird bestimmt rausgeschnitten oder rausgefiltert, besser gesagt. Aber ich glaube, im Keller haut das gerade irgendwie eure Möbel auseinander.
Das ist völlig in Ordnung, alles gut. Ja, alles gut. Ihr habt doch eine Versicherung, oder? Genau, ihr seid doch versichert. Und ich habe einen Juristen, das ist alles gar kein Problem. Es wird nur teuer für euch. Genau, wo war ich? Ja, genau. Auf jeden Fall ist es halt so ein bisschen, es ist sehr launig geschrieben, also eher so ein bisschen essayistisch. Die Gags zünden bei mir nicht immer. Ich finde, es ist manchmal so ein bisschen Boomer-Humor, obwohl beide keine Boomer sind, glaube ich. Aber also die fand ich nicht immer lustig, aber das macht nichts. Es ist trotzdem irgendwie launig und unterhaltsam geschrieben. Und es geht dann auch so ein bisschen auf eine höhere Ebene und die beschäftigen sich eben auch mit der Frage, warum fasziniert uns überhaupt dieses Thema Aliens und UFOs? Was sagt es über uns als Menschen aus? Und wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass wir irgendwann mal von Aliens besucht worden sind oder von ihnen besucht werden könnten? Das haben zumindest Menschen schon mal wissenschaftlich versucht, da eine Wahrscheinlichkeitsrechnung zu erstellen. Und ich fand das alles total interessant und spannend. Ich glaube, ich habe mir nicht alle Sachen so richtig gut gemerkt. Also ich müsste immer mal wieder, glaube ich, reinlesen, um so die ganzen Hintergründe nochmal zu durchdringen. Aber insgesamt hat es mir Spaß gemacht. Ich hätte mir fast noch ein paar mehr Belege an vielen Stellen gewünscht. Also es gibt am Schluss schon ein langes Literaturverzeichnis, auch eine Idee, wo man eben überall nachlesen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass nach jedem Fakt, der da beschrieben wird, irgendwie eine Fußnote kommt oder sowas. Und als Wissenschaftlerin hätte ich es manchmal ganz cool gefunden, das noch ein bisschen genauer zu wissen, wo ich dann diese Informationen finde, über die da sprechen. Also ich wäre da gerne noch ein bisschen, hätte so gerne noch einen Deep Dive gemacht irgendwie in das Thema. Das wäre noch das Tüpfelchen auf dem i gewesen, aber ich hatte Spaß dran, das zu lesen und habe einiges Neues gelernt.
Weil wir ja nun so richtig auftrumpfen, habe ich diesmal eine Medienschau mitgebracht, die ich, glaube ich, in dieser Form erst einmal so im Podcast hatte, nämlich keine normale Medienschau und auch keine Halbmedienschau, sondern, wenn ihr wisst, irgendwie muss der Rezensionsstapel ja kleiner werden, tatsächlich eine Dreifachmedienschau.
Wow.
Also drei Titel, die zugegebenermaßen zu kurz für eine ganz normale, ausführliche Medienschau sind, die aber irgendwie thematisch ganz gut zusammenpassen. Oder nein, das ist eigentlich voll gelogen. Irgendwie geht es zwar immer um den sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg von irgendjemanden, aber eigentlich passen die drei nicht wirklich zusammen. Aber jeweils zwei sind lustig, zwei sind medienkritisch, zwei sind irgendwie Krimis und zwei thematisieren politische Themen. Also irgendwie passen Titel 1 und 2 zusammen und dann Titel 2 und 3, nur eben nicht Titel 1 und 3. Aber genug der Vorrede, wir starten direkt rein, nämlich mit Die beste Idee der Welt, einem 240 Seiten starken Comedy-Krimi-Roman über die Münchner Lokalpolitik. Darin geht es um den gescheiterten Ex-Journalisten Heinz, der vor den Trümmern seiner Existenz steht, dem plötzlich aber von einem befreundeten Kleinkriminellen eben die beste Idee der Welt vorgeschlagen wird, nämlich eine Wrestling-Show auf dem Oktoberfest. Eigentlich soll Heinz nur das Drehbuch schreiben und vielleicht sogar selbst mitkämpfen, aber da wir ja immer noch in Bayern sind und das ist ja alles so ein bisschen konservativ, da will man so einen neumodischen Kram gar nicht haben, man will einfach nur in Ruhe zu zünftiger Blasmusik saufen. Und im Prinzip geht es dann den Großteil des Romans darum, wie Heinz versucht, den Oktoberfestchef zu erpressen, damit sie die Erlaubnis fürs Wrestling bekommen. Aber eben jener Lokalpolitiker, der erpresst werden muss, hat seine ganz eigenen Probleme und natürlich auch Leichen im Keller, wie eigentlich alle Haupt- und selbst Nebenfiguren, sodass wir hier am Ende eine gefällige Mischung aus sehr viel Lokalkolorit, sehr schrägen Typen, ein wenig Traumaverarbeitung und wirklich nur einen zarten Hauch von Wrestling haben. Das hat mich alles sehr an die Eberhofer-Krimis erinnert, die ja auch weniger ein kniffliger Kriminalfall als vielmehr eine Ansammlung von bayerischen Klischees sind. Und ich denke, wenn man mit genau diesen Erwartungen hier rangeht, dann wird man ganz gut bedient sein.
Bavarian Fantasy hat mal irgendjemand gesagt und das fand ich sehr treffend.
4 von 5 Punkten, wenn man aus Bayern kommt, 3 von 5, wenn nicht, sodass wir hier am Ende bei einem soliden Durchschnitt von 3,5 landen.
Okay, und wie realistisch ist es dann so insgesamt? Also wenn jetzt, keine Ahnung, stell mir vor, ein Journalist muss jetzt dann wresteln. Also sagen wir mal, der Jurist muss jetzt ein Wrestling-Match mit dir. Gewinnt er das?
Das kommt natürlich immer auf die Geschichte an. Aber tatsächlich, es kommt ja immer drauf an, wie du quasi Wrestling definierst. Also ich denke, wenn es jetzt darum geht, wir machen ein 3 Minuten Kurzprogramm, es ist komplett durchgeskriptet und abgesprochen, dann können wir ein Wochenende am Stück durchtrainieren und wir würden das hinkriegen. Wenn es mehr so ist, in Anführungszeichen, echtes Show-Wrestling, also mit dem kompletten Programm, mit ist ja auch sehr viel improvisieren, du weißt zwar deine Spots, die du machst, also deine großen Highlights, aber dazwischen musst du ja die Minuten füllen und machst spontane Sachen, da brauchst du schon viel Zeit. Also ich weiß, bei uns in der GAW-Liga beispielsweise, meine guten Freunde, der Jarl und Bragi beispielsweise, die kamen ja irgendwie aus dem Judo, die kannten also schon die ganzen Fallsachen und sowas. Die haben, glaube ich, 3 Monate gemacht, bis das erste Mal bei einer Veranstaltung was machen durften, einen kleinen Spot in so einem Massenkampf sozusagen. Aber man sagt oft, dass es mehr als ein Jahr, teilweise 3 Jahre dauert, bis du wirklich ein richtiger, in Anführungszeichen, selbstständiger Wrestler bist, Wrestlerin bist, die also auch spontan die ja irgendeine 30-Minuten-Show liefern kann. Aber wie gesagt, wenn dein Ehemann und ich jetzt, sagen wir, ein Wochenende lang durchtrainieren, könnten wir dir eine richtig schöne 3-Minuten-Show basteln.
Ah ja, okay, dann leg mal los jetzt.
Flo! Du musst mitkommen das nächste Mal zum Training.
Ich glaube, er fand es nicht so gut. Egal.
Und wo wir gerade bei Comedy sind, frage ich doch mal die, wie immer, bierernste Dr. Elea.
Aha.
Wer ist für dich eigentlich der oder die witzigste Deutsche?
Boah, das ist schwierig. Ich bin ja so gar nicht auch, also so im kompletten Comedy-Game und so total überhaupt nicht drin.
Möchtest du, dass dich alle lieben?
Ja, was muss ich dann sagen?
Thorsten Sträter. Irgendwie jeder, der hier schon mal...
Ich mag Thorsten Sträter, aber ich wäre jetzt nicht, glaube ich, der Allerwitzigste, der mir jetzt sofort eingefallen wäre.
Und jetzt
wär.
Mag dich niemand mehr. Also wirklich, erfahrungsgemäß, alle, die hier im Podcast schon mal zu Gast waren oder die moderieren, beispielsweise auch der Ralf und der Patrick und der André, alle sagen Thorsten Sträter.
Ich mag den auch sehr gerne, aber ich glaube, ich bin einfach, keine Ahnung... Ich glaube, dass so generell alles, was so Kabarett und Comedy-Humor ist, weiß nicht, ich glaube, ich habe da irgendwie nicht so den Zugang zu. Ich finde oft irgendwie Leute witzig, die, glaube ich, eigentlich gar nicht witzig sein wollen. So, ich bin da irgendwie komisch, was das angeht.
Das werde ich wie immer aus dem Zusammenhang schneiden, ins Intro.
Toll, vielen Dank auch.
Ich kann mich ja sehr für die Tweets von Sebastian Hotz, besser bekannt als El Hotzo, begeistern. Und der hat ein neues Buch geschrieben. Das, so wie ich mitbekommen habe, nicht sein erstes ist und laut den KritikerInnen da draußen auch nicht sein bestes. Und da habe ich dann mal reingehört, denn ich habe anstatt dem 304 Seiten dicken Roman das 6 Stunden und 44 Minuten lange Hörbuch konsumiert. Und das war dann tatsächlich nicht so gut wie ein pointierter Tweet, aber doch ziemlich gut tatsächlich. Sidekick ist der Titel des Romans und um eben einen solchen Sidekick, also quasi die Co-Moderation, geht es in dieser Mediensatire. Boris, der frappierend an Elton von TV Total erinnert, ist ein solcher Sidekick, der nach vielen Jahren der Demütigung durch seinen Showmaster Falk Anders, der irgendwo zwischen Harald Schmidt, Thomas Gottschalk und natürlich Stefan Raab verortet wird, auf die Übernahme von dessen Late-Night-Show hofft. Aber die neue Programmchefin des Senders will alte Zöpfe abschneiden und Falk will eigentlich gar nicht in Rente gehen, sondern noch eine Saison dranhängen. Und deswegen schlägt Boris ihn in so einer Kurzschlussreaktion nieder und entführt Falk. Und nun passiert sowas wie die Gladbeck-Entführung in den späten 80ern, also die intensive und teilweise kooperative Begleitung einer Geiselnahme durch die Boulevardmedien, nur eben unter der Prämisse, dass einfach niemand glauben will, dass diese Entführung wirklich echt ist. Denn während Boris immer verzweifelter wird und seine Geisel Falk ihn auch jetzt noch nicht ernst nimmt, versucht die Programmchefin das Ganze als eine inszenierte Aktion zu framen, um die beiden am Ende irgendwie von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Und so wird die, wie gesagt, ja eigentlich echte Geiselnahme von vorne bis hinten durchinszeniert und zu so einem riesigen Medienereignis aufgeblasen, weswegen auch die Polizei nichts macht, weil die alle denken, das wäre nicht echt. Und das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich meine, wir alle sind noch ein bisschen Gladbeck geschädigt, glaube ich, die sich damit befassen. Gerade du bist ja beruflich auch in diesem Kontext unterwegs.
Ich habe tatsächlich die Gladbeck-Entführung mal für eine Vorlesung tatsächlich einmal durchexerziert mit den Studierenden zum Thema Medien und Kriminalität, wie das so irgendwie miteinander ungünstig interagieren kann. Das ist leider ein sehr gutes Beispiel dafür.
Jetzt fällt es mir fast schwer, wenn du das so sagst. Denn Sidekick ist gleich vorneweg wirklich unterhaltsam. Besonders als Hörbuch,
das glaube ich.
Besonders als Hörbuch, wenn der Autor selbst aus seinem Werk liest. Und ihr wisst, ich mag ja keine AutorInnenlesungen, denn ich sage immer, HörbuchsprecherIn ist nicht ohne Grund ein echter Job. Also wenn ich das jetzt hier lobe, dann ist das sozusagen ein Lob im Quadrat. Und man merkt halt wirklich, dass hier jemand geschrieben hat, der Ahnung von der Medienlandschaft hat. Allein das macht diesen Roman bereits lesens- bzw. hörenswert. Es gibt so eine Stelle beispielsweise, die ist vom Anfang, wo sich verschiedene Podcasts unterhalten über diese echte, nicht echte Entführung. Und wie zum Beispiel Jan Böhmermann und Olli Schulz nachgemacht werden, Fest und Flauschig, genau, in Fest und Flauschig nachgemacht werden. Ich konnte nicht mehr, es war so echt nachgemacht, fantastisch. Aber Daneben gibt es auch noch den Plot rund um die, ich sag's mal in Anführungszeichen, Entstehung der Medienpersönlichkeit Boris sowie seine Emanzipation vom Falk. Und das ist dann der Knackpunkt, an dem sich entscheidet, ob man Sidekick mag oder eben nicht. Denn ich habe natürlich mal so rumgeschaut, was die KritikerInnen so gesagt haben. Und da wird der Boris-Plot entweder als Kernelement gelobt oder als langweilige Füllmasse verschmäht. Und ich kann mich da gar nicht so richtig auf eine Seite schlagen. Denn einerseits hätte ich natürlich gern noch viel mehr von dieser Mediensatire gesehen. Aber andererseits habe ich auch echt eine Sympathie für Boris entwickelt. Der ist nämlich eigentlich so ein ganz armes Würstchen, den man nur in den Arm nehmen möchte. Ich sag mal so, Sidekick schafft es gerade noch so, die Balance dieser beiden Elemente zu halten. Ich glaube, noch 3 Seiten mehr seichtes Charakterdrama und es wäre mir zu viel gewesen. Aber so geht diese Mischung völlig in Ordnung, sodass das hier am Ende eine wirklich unterhaltsame, wenn auch recht plakative Mediensatire ist. Ihr verpasst absolut nichts, wenn ihr das Buch nicht lest oder hört, aber ihr werdet eine gute Zeit haben, wenn ihr es tut. Daher glatte 4 von 5 Punkten, das passt schon.
Ja, ich muss auch leider zugeben, dass ich die Tweets von El Hotzo auch immer leider sehr lustig finde, aber ich mag El Hotzo als Mensch leider nicht besonders. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig, das eine mit dem anderen irgendwie zusammenzubringen.
Ich glaube, das ist, was du sagst, so Common Sense in Anführungszeichen, Woken-Kreisen, wie zum Beispiel wir mit unserem zweitwoksten Podcast. Okay, wir bleiben bei den Themen sozialer Aufstieg und Medienkritik, aber diesmal wird es ernst. Denn nach 2x Comedy habe ich noch ein richtiges Slice-of-Life-Familiendrama mitgebracht, welches in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie komplett hinten runtergefallen ist. Also selbst auf Amazon findest du keine einzige geschriebene Rezension dazu, auf Lovely Books nur eine einzige. Und um das jetzt mal ins Verhältnis zu setzen, meine Rohn-Anthologie ist ja nun wirklich die maximale Nische der Nische und selbst die hat in 2 Monaten 7 Amazon-Rezensionen und 5 Lovely Books-Rezensionen bekommen. Übrigens mit durchschnittlich 4,7 bzw. 5 Sternen, also schaut's euch gerne mal an. Keine Ahnung jedenfalls, woran das lag, dass dieses Buch so hinten runtergefallen ist. Ich vermute, es liegt tatsächlich an dem generischen Namen, denn der 300 Seiten dünne Roman heißt Das Game. Also nichts sagen, da geht's ja irgendwie nicht. Aber ja, es geht eben um Das Game, einer vom französischen Staat organisierten Spielshow, bei der 20 KandidatInnen sich an einem Auto festhalten sollen, bis am Ende nur noch einer oder eine übrig ist. Eine dieser KandidatInnen ist die alleinerziehende Mutter Anna, die dem Drogenkonsum zugeneigt ist und deswegen bekommt sie von der Versicherung kein Geld, als sie ihren Brathähnchenwagen in den Straßengraben setzt. Ihr Sohn Leo will ihr helfen, indem er ihre Marihuana-Ernte in der Schule vertickt, aber das führt erwartungsgemäß nur zu noch viel mehr Problemen. Der einzige Ausweg ist dann eben dieses im Fernsehen übertragene Festhaltespiel, denn mit dem Verkauf des gewonnenen Autos soll ein finanzieller Neustart gelingen, aber gerade Annas persönliches Schicksal lässt sie bald zu so einer Art Hoffnungsträgerin werden, welche das ganze Land in ihrem Bann zieht. Okay, keine Ahnung, ob ich die Geschichte jetzt so zusammengefasst habe, dass ihr da draußen sofort in eure nächste lokale Buchhandlung rennt, um diesen Roman zu kaufen. Aber lasst euch einfach versichern, Wahnsinn ist dieses Buch gut. Also wirklich, es ist richtig gut geschrieben, die ProtagonistInnen sind richtig gut charakterisiert und dafür, dass es um ein blödes Auto geht, wird richtig gut herausgearbeitet, warum dieses blöde Auto für ganz Frankreich im Allgemeinen und für Anna und Leo im Speziellen so wertvoll ist. Also, ich will gar nicht lange drum herum reden, ich habe viel zu lange erzählt. Das ist mit Abstand das beste Buch aus dieser Dreifachmedienschau, sogar eines der besten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und da gebe ich 4,5 von 5 Punkten und eine dicke Empfehlung.
Cool.
Und da frage ich dich, du hast ja noch ein Medium mitgebracht. Gibst du auch eine dicke Empfehlung?
Ich würde sagen, bisher ja. Wir haben letzte Woche endlich, muss man sagen, angefangen, Spider-Noir zu schauen, nachdem ich mich wirklich sehr lange sehr gefreut habe auf diese Serie. Eigentlich schon seit Into the Spider-Verse. Und daraus ist ja letztendlich diese Serie auch entstanden. Es ist ja eine Comic-Verfilmung zu eben, ja, ich glaube, es heißt auch, der Comic heißt auch Spider-Noir wahrscheinlich, der so ein bisschen Bekanntheit einfach dadurch bekommen hat, dass die Figur damals auch schon synchronisiert von Nicolas Cage, auch in Into the Spider-Verse einfach sehr viele Fans bekommen hat. Und deswegen gab es dann sozusagen einen Spielfilm-Serien-Spin-Off zu dieser Figur oder beziehungsweise eine Verfilmung dieses Comics. Und wir befinden uns da so in New York der 20er Jahre, wirklich im absolut klischeehaftesten Noir-Setting, das man sich überhaupt vorstellen kann. Aber das ist ja das Schöne auch ein bisschen dran. Und ich finde bisher, also ich habe jetzt so die Hälfte ungefähr der ersten Staffel geschaut, dass dieses Noir-Setting einfach sehr gut funktioniert, auch mit so einem gewissen Augenzwinkern erzählt wird. Und was auch sehr angenehm ist, die schlimmsten Unfälle des Noir-Settings, die werden so ein bisschen umgangen. Also man hat ja sehr oft dadurch, dass das so ein 20er Jahre düstere Setup ist, es ist sehr männerlastig oft, es ist sehr auf weiße Figuren konzentriert. Es gibt sehr oft Sexismus, Rassismus in diesen Szenarien, in diesen Settings. Und das hat man aus dieser Serie alles sehr schön einfach rausgepatcht. Und deswegen macht es durchaus Spaß, sich in dieses Klischee reinfallen zu lassen, ohne dass man aber mit diesen ganzen unangenehmen Facetten irgendwie konfrontiert wird, weil das auch nicht Thema dieser Serie ist. Es geht ja letzten Endes um die Hauptfigur, den Privatdetektiv Riley, der in Wahrheit eigentlich eben Spider-Man ist, also und also eine Noir-Version von Spider-Man. Und aber diesen Job so ein bisschen an den Nagel gehängt hat, zu Beginn, als die Serie losgeht, aufgrund von persönlichem Trauma, dies, das. Und dann aber wieder gezwungen wird, in seine alte Rolle zurückzukommen und sich so ein bisschen ins organisierte Verbrechen von New York der 20er Jahre verstrickt. So würde ich zusammenfassen.
Da stellt sich natürlich die allerwichtigste Frage.
Ja.
Schwarz-Weiß oder bunt?
Da gibt es überhaupt nur eine Antwort auf diese
Frage. Ja, wirklich?
Man muss es natürlich in Schwarz-Weiß gucken. Also ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie eine Seheinschränkung hat und sagt, ich kann das in Schwarz-Weiß nicht gucken, weil ich krieg nichts mit, dann fair enough. Aber ich finde, für den Style und für dieses Noir-Setting geht nur in Schwarz-Weiß. Und es ist auch richtig schön gefilmt, finde ich, in Schwarz-Weiß. Also es sieht toll aus.
Ich stimme dir zu, ich schaue auch Schwarz-Weiß. Ich habe tatsächlich bei einigen Kritiken gehört, es gibt einige Folgen, die sollte man lieber im Bund gucken, weil dann so der Farbregler aufgedreht worden ist, dass es sich einfach lohnt.
Ja,
das wurde ja im Bund gedreht und quasi zurück Schwarz-Weiß.
Genau.
Was man teilweise, wenn man jetzt wirklich super auf Kamera und so ist, ich höre ja manchmal Filmpodcasts, die so sind, dann merkt man schon, die Bilder hätten noch cooler sein können, wenn sie wirklich original schwarz-weiß gedreht worden wären. Aber davon abgesehen, es sieht wirklich, wirklich, wirklich toll aus. Und was ich sehr angenehm finde, ich bin ja jemand, der eigentlich relativ viel Comic-Verfilmung guckt, der aber trotzdem davon immer genervt ist, dass man so viel Querwissen haben muss.
Mhm.
Und wie gesagt, ich bin jetzt genauso weit wie du. Wir haben jetzt beide, glaube ich, 4 Folgen geguckt von 8 Folgen insgesamt. Bis jetzt braucht man null Vorwissen. Null. Also es gibt natürlich irgendwelche Anspielungen, die sind aber alle unwichtig. Man kann es komplett ohne Vorwissen gucken. Du könntest theoretisch jemanden, der noch nie von einer Comic-Verfilmung gehört hat, von Comics gehört hat, könntest du hinsetzen und der würde wahrscheinlich trotzdem genauso viel Spaß haben, wie du und ich dabei hatten. Bis jetzt bin ich auch wirklich begeistert und ich meine, man merkt ja manchmal...
Hoppala.
Und ich meine, man merkt ja manchmal bei Nicolas Cage, dem Hauptdarsteller, ob er Bock hat oder ob er es nur für den Check macht.
So Bock.
Und er hat so Bock.
Ja, das ist wirklich total schön. Das finde ich auch, dass man das total merkt. Und das einfach auch, also klar, es ist eine ernste Serie. Es ist nicht ganz so selbstironisch wie seine Figur wie dieselbe Figur in Into the Spider-Verse. Es ist ja wirklich eine ernsthafte Krimi-Superhelden-Serie. Aber so diese Selbstironie ist trotzdem noch immer da. Also er spielt diese Figur einfach auch mit diesem Vibe und es macht total Spaß. Und ja, das ist sehr, sehr schön anzuschauen. Und ich würde dir zustimmen, ich glaube auch, also der Jurist hat ja immer irgendwie Nischenwissen über alles, das ist ja immer krass. Und der haut dann auch immer raus, ach, und ich glaube, das ist übrigens die und die Figur und das ist übrigens hier das und der Hintergrund wahrscheinlich. Aber ich habe auch keinen Plan. Und ich finde, man braucht ihn auch nicht. Und ich glaube, dass die Serie auch im Vergleich zu vielen anderen nicht darauf ausgelegt ist, Fanservice zu betreiben. Dahingehend, dass das ein immanenter Teil dieser Serie ist. Also, dass die nur Spaß macht, wenn der Fanservice funktioniert. Das sehe ich nämlich nicht. Also, ich glaube, wie du sagst, man kann da einfach ganz unbedarft rangehen und sich das anschauen. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich festgestellt habe, ich bin ein bisschen serienmüde geworden. Also, ich dachte ursprünglich, das kommt als Film und hatte tatsächlich auch ein bisschen drauf gehofft. Jetzt ist es eine Serie, okay, aber es macht trotzdem Spaß.
Da stimme ich dir absolut zu. Und ich hoffe einfach, dass jetzt auch das Hauptthema Spaß machen wird.
Ja.
Wir sind wie immer bei der Rückschau des letztjährigen Pottwichtelns. Und ich meine, ihr wisst ja, wie es immer läuft. Zu Weihnachten organisiere ich ja immer die Community-Aktion, dass verschiedene Rollenspiel- oder generell Nerd-Podcasts, auch YouTube-Kanäle, Twitch-Kanäle und so, sich gegenseitig mit Themen beschenken. Und wir sprechen das immer einfach mal durch, irgendwann im Verlauf des Jahres. Dieses Mal wieder natürlich, weil gerade jetzt, wenn die Folge online geht, auch die Anmeldung für das diesjährige RPG und More Pottwichtel losgeht. Und ich denke, wir steigen einfach rein. Wir machen es wie letztes Jahr. Jeder Podcast hat ja 2 Themenvorschläge gebracht. Wir nehmen pro Podcast nur einen. Und wenn wir uns nicht einig sind, dann gibt's wieder eine knallharte Runde Stein, Schere, Papier.
Sehr gut.
Und wir starten wie immer mit dem Schattenläufer. Beste Grüße, denn der Schattenläufer ist immer der Erste, der sich anmeldet. Irgendwie dieses Online-Formular ist 2 Sekunden online und er ist schon perfekt vorbereitet und hat seine Fragen oder seine Themenvorschläge reingepackt. Und er beschenkt den Drachentöter-Podcast mit Filthy Witch, Spielen mit Milliardärs-Charles oder Wie viel Neues darf es sein? Ständig neue Systeme, Settings und Charles oder eine kontinuierliche Kampagne mit etablierten Chars und Spielys? Ich würde fast nehmen, tatsächlich Spielen mit Milliardär-Chars.
Ja, lass das machen.
Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, gar nicht so anders wie das Spielen mit armen Leuten. Nur das in Anführungszeichen Power-Level ist anders.
Ja, das glaube ich auch.
Ich meine nicht, dass du jetzt unbedingt mehr Macht hast, wie im Vergleich ein Zauberer zwischen Level 0 und Level 10 oder so, sondern einfach, dass die Ressourcen, die du hast, trotzdem ja innerhalb von einem Balancing gleich sind. Also, ob du jetzt, sagen wir mal, mit einer Pferdekutsche kommst als ganz Armer oder mit einem Ferrari als reicher Charakter, macht in der Hinsicht keinen Unterschied, wenn es nur darum geht, dass du von A nach B kommst.
Ja, ich glaube auch, dass es einfach darauf ankommt, wie du auch das, also was die Aufgaben und die Herausforderungen innerhalb dieses Szenarios sind. Wenn ich mir jetzt überlege, du hast eben, also die Tatsache, dass man ressourcenarm ist zum Beispiel, dass man halt nicht einfach losmarschieren und sich irgendwie, keine Ahnung, wenn wir im Shadowrun-Setting jetzt mal sind, dann kannst du dich hingehen und dir eine Panther-Sturmkanone kaufen, weil du dir die halt vielleicht nicht leisten kannst. Oder du kannst dir nicht einfach mal eben einen Apache-Kampfhubschrauber kaufen, weil dafür brauchst du die Kohle. So, das limitiert natürlich dann deine Möglichkeiten und das kann immanenter Teil des Spiels sein, dass eben die Charaktere das nicht tun können, dass sie nicht mit übermächtigen Waffen plötzlich irgendwie in die Konzernzentrale einbrechen können zum Beispiel. Das heißt, du musst als Spielleitung natürlich schon auch das ein bisschen monitoren und die Stakes erhöhen. Ja, je mehr Ressourcen die Charaktere zur Verfügung haben, desto größer muss halt vielleicht die Herausforderung sein. Oder du nimmst ihnen diese Ressourcen halt dann einfach weg. Keine Ahnung, es gibt einen Flugzeugabsturz, du landest irgendwo auf einer einsamen Insel und dann ist es völlig wurscht, ob du Milliardär bist oder, keine Ahnung, Sozialhilfeempfänger, dann musst du einfach deine Überlebensskills auspacken.
Na, wer kommt denn da vorbei? Da möchte jemand ins Podcast-Mikrofon rein. Komm mal her, sag mal, was ist das Mikrofon? Komm mal her. Wie ist denn deine Meinung?
Zum Thema?
Genau, was ist deine Meinung zu reichen Charakteren? Nein, du sollst nicht mein Skript festhalten, du sollst was sagen.
Gugu? Gugu? Ja, finde ich richtig. Also würde ich dir zustimmen.
Gugu? Das ist die Mama. Das ist die Mama? Hast du noch eine Meinung dazu?
Eat the Rich sagt, das ist meine Meinung.
Eat the Rich? Ja? Sehr gut. Gut erzogenes Kind, gefällt mir. Was willst du, Mama? Ja? Ja, offensichtlich. Oh, komm, ja.
Hoppala.
Wie viele Kabel gefallen dir, ne? Ja.
Ist schon
Kabel rausreißen ist toll. Ey, du willst doch bei mir bleiben. Na komm, bleib mal bei mir.
Ja, dann nimmst du halt mit. Kannst du mit aufnehmen.
So, nehmen wir dich mit auf. Okay, dann. Der Drachentöter-Podcast beschenkt per Anhalter durch die Fantastik mit: Wie stellt ihr euch die Zukunft von Rollenspielen vor? Digitaler, diverser, immersiver? Oder wie hat Rollenspiel euren Blick auf Menschen oder das Leben verändert? Beziehungsweise, was habt ihr dadurch über euch selbst gelernt?
Ich würde fast die zweite nehmen.
Ich würde, glaube ich, die erste nehmen. Und ich möchte auch erklären, warum. Weil nämlich teilweise die Fragen sind recht ähnlich und der nächste Podcast stellt nochmal die gleiche Frage und okay. Du hast gesagt, du möchtest diese Frage beantworten.
Du hast recht. Okay, ja, das kann ich akzeptieren. Das ist richtig. Dann machen wir es so rum.
Ja, man merkt halt wirklich teilweise, was so die Podcast in den jeweiligen Jahren beschäftigt hat. Also es gab ja schon Jahre, da hat irgendwie jeder Podcast was mit KI gemacht oder mit Zukunft. Und jetzt wollen jetzt alle wissen, was wir gelernt haben. Deswegen, das kommt als nächstes. Wir bleiben also erstmal bei
Zukunft des Rollenspiels.
Wie stellt ihr euch die Zukunft von Rollenspiel vor? Digitaler, diverser, immersiver? Das ist eine gute Frage.
Ja, ich muss ja gestehen, dass ich irgendwie so ein bisschen durch diese ganzen KI-Diskussionen und so ein bisschen auch zukunftsmüde geworden bin. Also was diese Zukunft im Sinne von Technologie, von alles wird irgendwie noch digitaler. Ich glaube fast, und wenn mein Gefühl irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl von vielen anderen Leuten ist, dass es eher so ein bisschen back to the roots geht. Also dass Leute wieder mehr am Tisch spielen wollen, wieder mehr irgendwie haptische Dinge machen, wieder mehr irgendwie über Erzählen transportieren wollen. Also ich möchte das jetzt nicht so verstanden sehen im Sinne von, wir sind alle so konservativ und irgendwie früher war alles besser gedöns. Aber ich glaube, manchmal ist es doch ganz nett, dass man sich einfach nochmal auf das besinnt, was man ursprünglich, worauf man mal Spaß hatte am Rollenspiel. Und klar, wenn das irgendwie digitale Inhalte sind oder wenn man sich irgendwie da mit KI irgendwelche spannenden Sachen überlegt, ist ja auch völlig okay. Aber also mein Eindruck ist, dass viele sich denken, naja, eigentlich ist es gar nicht mein zentrales Thema, sondern ich will halt einfach wieder ein bisschen, also ganz klassisches Rollenspiel erleben, so.
Ich glaube, ich stelle mir die Zukunft tatsächlich diverser vor.
Das wäre schön.
Und zwar einfach ganz logisch, weil ich meine, Rollenspiel hat angefangen mit der echten Nerd-Generation, die halt Nerd-Spiele gespielt hat. Wir sind aber mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo das so popkulturell wertvoll ist und bekannt geworden ist, dass jede und jeder irgendwie weiß ungefähr, was Rollenspiele sind und wenn sie nur mal bei Twitch geguckt haben oder bei Critical Role oder so und das mal ausprobieren und allein dadurch, wenn viele Leute es ausprobieren, bleiben mehr Leute hängen, die vielleicht nicht in Anführungszeichen klassische Nerds sind und allein dadurch wird es natürlich schon diverser. Ich merke es ja auch jetzt bei meinen Spielgruppen oder so, die entsprechen nicht diesem typischen Klischee, allein meine Mädelsgruppe oder so, die einfach durch mich beispielsweise es ausprobiert haben und jetzt dabei geblieben sind. Und was ich immer wieder sage, ich glaube einfach, Pen-and-Paper-Rollenspiel wird in der Zukunft ein Hobby unter vielen sein. Das meine ich nicht negativ. Wir gehen ein Wochenende Escape Room, wir gehen ein Wochenende ins Freibad. Oh, heute regnet's, was macht man? Wir laden uns schnell irgendwie so ein kostenloses Abenteuer auf Drive-Thru runter und spielen mal wieder irgendwie das angestaubte Dungeons & Dragons, weil wir die Starterbox noch irgendwo haben. Ich glaube, das wird in diese Richtung gehen. Also ich glaube, das wird bekannter, dadurch bleiben mehr Leute hängen. Mehr Leute werden das gelegentlich spielen. Also wir werden es vielleicht auch nicht unbedingt auf Conventions oder so merken, dass jetzt die überrannt werden von jungen, diversen, queeren, weiblichen Menschen oder so, sondern einfach, dass wenn es mal draußen regnet und jetzt nicht gerade die neueste Staffel Bridgerton läuft, die Leute sagen, komm, lasst uns mal treffen und wir spielen jetzt einfach mal ein One-Shot für 3 Stunden und danach trinken wir noch ein Bierchen. Alle gehen nach Hause, weil sie ihr erwachsenes Leben leben müssen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und ich glaube auch, dass, also diese Diversifizierung findet man ja nicht bloß bei den Spielenden, sondern auch in der Frage, wie denn Rollenspiele tatsächlich funktionieren. Also wenn ich jetzt zurückdenke, so selbst meine Anfangszeit, und das war ja wann war das denn? In den 2000ern. Also das ist ja schon, da gab es ja die klassischen Rollenspiele wie DSA und D&D und so weiter schon recht lange. selbst da war die Auswahl ja noch relativ überschaubar. Also was man halt so im klassischen gut oder nicht so gut sortierten Rollenspielladen das Vertrauen so gefunden hat. Mittlerweile ist es ja viel, viel breiter geworden. Es gibt viel mehr als nur diese typischen, ich gehe raus und dann kloppe ich ein Monster oder ich habe eine Party à la D&D, wo ich halt irgendwelche Abenteuer erlebe, sondern man hat ja gerade über den Erzählspiel und PTBA-Bereich und so einfach wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, wo auch jeder was findet, was ihm Spaß macht. Wenn man sagt, nee, irgendwie jetzt so klassische Fantasy-Abenteuer erleben, nee, das gefällt mir nicht. Aber ich finde es irgendwie cool, weiß nicht, irgendwelche Monster-Teenager in Monster Hearts zu spielen zum Beispiel oder so. Also ne, es findet ja jeder so ein bisschen was ihm oder ihr gefallen könnte. Und das wird sicherlich sich auch weiter so entwickeln, glaube ich. Das halt so die, klar, die also es ist halt so ein bisschen, man hat den Eindruck, die Großen, die zum Beispiel, die werden immer größer. Und die Kleinen werden immer vielfältiger. Dazwischen, sie sind so ein bisschen am Struggeln, diese Systeme und auch diese Rollenspielverlage, die so in diesem Bereich sind. Und da wird sich dann, glaube ich, zeigen, ob die dann eher auch größer werden irgendwann mit mehr InteressentInnen oder ob sich vielleicht einfach alles so ein bisschen eher im Kleineren verliert.
Und ich glaube auch, die Rollenspielprodukte für die breite Masse, also jetzt nicht so die Hardcore-DSA- oder D&D-SpielerInnen tatsächlich, werden mehr brettspielerisch werden, weil ein noch leichterer Zugang noch wichtiger ist, um, wenn man das einmal mehr rausholt, wieder reinzukommen. Und dadurch, dass es mehr brettspieliger wird, wird es natürlich auch mehr digital werden, weil du ja auch bei dem Brettspiel mittlerweile merkst, dass da digital so ein großes Ding ist. Also ich glaube, es ist so ein ganz natürlicher Evolutionsprozess vom normalen Rollenspiel mehr zum Mischmasch Brettspiel-Rollenspiel und das Mischmasch Brettspiel-Rollenspiel, auch um es noch einfacher und zugänglicher zu machen, hin zum digital unterstützten Brettspiel-Mischmasch-Rollenspiel. Und dadurch, dass halt, ich wiederhole mich, aber wie gesagt, es ist super zugänglich, weil es super zugänglich ist, probieren es mehr Leute aus, bleiben mehr Leute hängen, aber sie werden es nie als ihr Haupthobby haben.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also und sonst mal, wenn ich irgendwann mal, keine Ahnung, wenn wir dann mit bei 50 Grad im Juli irgendwo im Altersheim sitzen, hoffentlich mit einer Klimaanlage, dann glaube ich, werden wir im Zweifel immer noch denselben Kram spielen. Ich glaube auch nicht, dass wir dann da mit VR-Brillen sitzen werden oder so. Ich glaube schon, dass so irgendwie dieses, kommt halt drauf an, was einem Spaß macht, aber ich glaube, dass so dieses ganz klassische Erzählen und immersive Erleben immer noch interessant ist, auch in ein paar Jahrzehnten noch immer.
Dann möchte Per Anhalter durch die Fantastik von Zeitiger wissen, hast du durch oder über dein Hobby etwas Positives für dein privates oder berufliches Leben gelernt? Oder nutzt ihr KI beim Spielen, wenn ja, wie? Und du hast mir extra schon geschickt, du möchtest diese Frage unbedingt beantworten. Welche hast du denn ausgesucht?
Ich wollte die erste gerne, weil also tatsächlich ist die Frage mit der KI bei mir auch so schnell beantwortet, dass sie langweilig ist. Deswegen, genau, was haben wir gelernt? Soll ich anfangen?
Ich glaube, wir haben schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ich glaube, ich habe gar nichts gelernt, um ehrlich zu sein. Also jetzt ist mal ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ob irgendwie, ich bin ja so ein OSR-taktischer Rollenspieler, ob irgendwie vorne kommen die SchwertkämpferInnen hin, hinten kommen die BogenschützInnen hin und ganz, ganz, ganz hinten beschützt unbedingt den Zauberer oder die Zauberin, weil die nur einen Lebenspunkt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das im echten Leben für mich irgendwas gebracht hat, um ehrlich zu sein.
Ja, gut, also ich meine, klar, man lernt natürlich das Rollenspiel auch viel so Nischenwissen, glaube ich. Also so Quatsch, mit dem man sich mal irgendwie für ein Szenario beschäftigt hat, aber da ist bei mir wahrscheinlich auch nicht viel hängen geblieben, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass wenn ich irgendwelche Dinge gelernt habe für mein privates oder berufliches Leben, dann eher aus dem Lab als aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel, würde ich sagen. Einfach, weil man da natürlich noch viel tiefer mit der Figur drinnen ist und auch selbst agiert auf diesem Level. Und das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich auch so auf dem Ace-Spektrum bin. Und das ist was ich auch im Lab dann auch so ein bisschen miterfahren habe oder was mir irgendwann auch klar geworden ist, dass ich immer angefangen habe, mir Charaktere zu bauen, fürs Lab vor allem, die diese Thematik komplett ausweichen können, weil das nicht zu ihrem Typ passt. Und das ist auch was ich dann irgendwann angefangen habe, so ein bisschen zu reflektieren und mir dachte, warum eigentlich? Und so habe ich dann, glaube ich, schon auch ein bisschen mehr über mich und über meine Wünsche, Grenzen, Bedürfnisse gelernt. Und gerade beim Lab ist natürlich auch so die, ja, also so das sich auseinandersetzen mit eigenen Grenzen oder eben auch mit den Dingen, die man gerne austestet und wo man gerne auch mal irgendwie über Grenzen hinausgeht oder aus der Comfortzone hinausgeht, schon auch sehr einladend, finde ich. Also ich habe ja schon erzählt, da saß ich auf dem letzten Lab, jetzt in Florenz auf dem Secrets We Keep, habe ich einen männlichen Charakter gespielt und habe im Endeffekt ein ganzes Wochenende lang so Toxic Masculinity performt und es war tatsächlich sehr spaßig. Und tatsächlich waren irgendwie die spannendsten Gespräche die, wo ich mich irgendwie halt so in sehr Bro-Culture-Manier mit anderen Leuten ausgetauscht habe, die auch nicht cis-männlich waren, aber den Mann gespielt haben. Das war irgendwie ganz lustig, weil man halt auf so einer Metaebene viele so Themen ansprechen konnte und zwar aus einer ganz anderen Perspektive als die, die man sonst hat. Und das war schon spannend.
Dann fragt Zeitiger den Würfelhelden, Kunstillustrationen als Metathema, beispielsweise, was habt ihr jüngst gezeichnet oder in Auftrag gegeben, beziehungsweise, was würdet ihr zeichnen lassen? Oder Made in Europe, beispielsweise, was habt ihr in eurer Themenbubble Cooles entdeckt, gekauft, etc., das aus Europa stammt? Hast du da einen Favoriten? Ich hätte tatsächlich einen.
Ja, welcher wäre deine?
Kunst und Illustration.
Ja, wäre meine auch.
Sehr gut. Denn ich habe tatsächlich noch nicht so oft irgendwas zeichnen lassen. Außer mal tatsächlich als Geschenke für eventuelle vergangene oder aktuelle Freundinnen. Tatsächlich ist so ein gezeichneter Charakter immer ein wunderbares Geschenk, weil einem sonst nichts einfällt. Aber ich habe eine lustige Anekdote aktuell für die Literatur- und Rollenspielschiene jetzt von unserem Podcast. Da arbeiten wir noch an einem schicken Logo. Wie immer, David Stege, bester Mann, macht das Logo. Er hat, glaube ich, sogar 10 verschiedene Logos mir jetzt gepitcht quasi. Und ich habe eine Umfrage gemacht, was denn die Leute so am besten finden. Und das Logo, was ich am allerbesten fand, hat die allerwenigsten Sterne. Ich glaube, es hat 1,3 von 5 Sternen bekommen. Also niemand mag es außer ich. Während das, was ich irgendwie relativ unspektakulär fand, irgendwie bei 4,8 Sternen ist. Also wenn irgendwann neue Bücher erscheinen und ihr kauft euch diese, dann werdet ihr sehen, für welches Logo sich die Masse entschieden hat. Denn ich habe natürlich wie jede gute Firma eine Zielgruppenumfrage gemacht, weil ich weiß, irgendwie mein Geschmack ist nicht euer Geschmack.
Sehr vernünftig. Ich würde das, glaube ich, sehr gerne viel öfter machen, weil ich bin so auch so ein visueller Mensch. Ich mag das, wenn ich für meine Charaktere irgendwie Bilder vor mir habe, aber es ist natürlich auch immer eine Kostenfrage, ne? Also wollen IllustratorInnen wollen bezahlt werden und das ist auch mehr als fair, dass das so ist. Deswegen mache ich es dann doch immer relativ selten. Ich habe tatsächlich den Juristen mal zeichnen lassen. Das Bild hängt tatsächlich bei uns im Rollenspielkeller in seiner Labrolle. Und das ist tatsächlich auch sehr, sehr cool geworden, finde ich. Und sonst, was ich halt schon sehr cool fand damals ist, als Opfermond erschienen ist, was ja ungefähr 500 Jahre her ist, habe ich eine Karte bekommen für dieses für den Schauplatz von Opfermond. Und die finde ich immer noch großartig, dass das geklappt hat damals, weil die sieht echt toll aus. Und die mag ich immer noch sehr gerne.
Schauen wir mal, ob wir nicht auf das Titelbild dieser Folge vielleicht sogar das Bild mit drauf bekommen.
Schauen wir mal.
Und ja, ich kann das nachvollziehen mit der Landkarte. Als mein erstes Rollenspiel rausgekommen ist, das Herbstlande-Rollenspiel, also die es wissen, die Insider, die es wissen, es gab ja so ein bisschen ein paar Produktionstwiste eventuell mit der Lizenzinhaberin und mir. Aber in dem Moment, wo sie mir gezeigt hat, das Cover des Buches, was sie extra hat zeichnen lassen für das Rollenspiel, da war ich dann doch sehr, sehr, sehr glücklich tatsächlich. Dann hat der Würfelheld uns beschenkt, aber da müssen wir jetzt gar nichts groß zu machen, denn wir hatten ja unsere ganze Pottwichtel-Folge dazu.
Jawohl.
Und wir haben dann auch natürlich die Themen besprochen, die wir verschenkt haben, nämlich an Das war anders gemeint. Das ist ein YouTube-Kanal. Und damals hatten wir Viel hilft, viel Wachstum um jeden Preis oder Nahkampf, aber bitte mit Story. Und da würde mich interessieren, auch wenn wir diese Frage eigentlich nicht beantworten, du bist ja historische Schwertkämpferin.
Wer sagt das? Ich hatte mal eins in der Hand, ja.
Was machst du immer? Machst du auch sowas?
Früher mal, ja, bis Corona kam und seitdem nicht mehr.
Wie ist das denn, so ein historischer Schwertkampf? Ist der so wie in den Filmen oder ist der ganz, ganz anders?
Kommt drauf an, welcher Film tatsächlich. Aber ich würde sagen, meistens doch recht anders. Also so coole Choreos, wo Leute rumhüpfen und irgendwie mit Schwertern rumwirbeln und so, glaube ich, nee, so funktioniert es dann doch nicht. Aber es ist natürlich irgendwie zum Anschauen, gerade in Filmen, natürlich schon wesentlich interessanter. Es ist aber echt ein bisschen unterschiedlich. Ich kann mich erinnern, bei der Witcher-Serie zum Beispiel, zumindest da habe ich die erste Staffel gesehen, die anderen dann irgendwie nicht mehr. Aber das war tatsächlich relativ gut choreografiert, soweit ich mich erinnern kann. Aber sonst ist es, glaube ich, jetzt nicht so authentisch.
Ich glaube, wir müssen irgendwann mal so eine Waffenfolge machen, wo wir über die ganzen Waffen im Rollenspiel reden,
oh, ja,
mit entsprechenden ExpertInnen.
Ja, sehr gut.
Das ist eigentlich eine wirklich gute Idee. Ich glaube, das müssen wir echt mal in Angriff nehmen. Ja, jetzt haben wir quasi live ein Thema gepitcht.
Genau.
Das war anders gemeint, hat Sandkastenspiele, also unseren guten Freund Ralf Sandfuchs, beschenkt mit: Wann ist ein Gehalt ein faires Gehalt? Sei es in der Realität oder auch Währungen, Belohnungen in Videospielen? Oder: Was macht dein Lieblingsessen zu deinem Lieblingsessen und wie kann es noch besser werden? Wenn wir über das Essen reden, Essen ist geil, oder?
Ja, ist gut, dann reden wir über Essen.
Also, mein Lieblingsessen ist bekanntermaßen ja Spaghetti Carbonara.
Das wird natürlich viel besser, wenn man Sahne reintut.
Oh, Shots feiert.
Nein, wird es nicht. Das war ein Witz. Bitte schickt mir nicht die italienische Essenspolizei. Hilfe. Diese zwei Typen, kennst du diese beiden Dudes von Instagram, die diese geilen Videos machen, wo sie sich immer drüber aufregen, was für schreckliches pseudo-italienisches Essen Leute machen. Die kommen dann und treten mir die Tür ein.
Oh ja.
Egal, jetzt habe ich dich unterbrochen. Die perfekte Carbonara.
Genau. Ich glaube, die werden jetzt mir gleich eintreten, die Tür. Denn, also, man kann es eigentlich gar nicht besser machen. Es schmeckt einfach geil, weil ich meine, es ist Käse, es ist Ei, es ist alles, was geil schmeckt. Man kann es vielleicht noch besser machen und wie gesagt, jetzt kommen gleich die italienischen Polizisten von Instagram, denn man kann statt normalen Nudeln einfach Eiernudeln nehmen, damit noch mehr Ei im Essen ist.
Okay, sehr gut. Ich tue mich immer schwer zu sagen, was mein Lieblingsessen ist, aber es gibt tatsächlich, eins ist relativ speziell. Mein Vater macht ein Zwiebelsahnefleisch. Das ist so mit Maggi-Zwiebelsuppe. Und dann kommt da irgendwie geil Sahne rein und das wird alles, kommt alles in den Ofen und das ist mega. Und das kann man auch nicht verbessern, weil das ist perfekt. So. Es ist am geilsten, ist es aber tatsächlich, wenn man einfach nur diese Zwiebelsoße mit Baguette isst, tatsächlich. Das Fleisch kann man weglassen, das ist irrelevant. Das Geile ist die Soße und diese so ein bisschen angebackenen und überbackenen Zwiebeln. Und dann Weißbrot. Bestes.
Das kann ich völlig nachvollziehen, tatsächlich. Ich habe ein Rezept mal gesehen, Rezept in Anführungszeichen bei Instagram, und ich muss leider zugeben, so ungesundes Essen ist wirklich hammergeil. Du kennst ja diese Asia-Nudeln, so fertig mit Gewürzen und allem drum und dran. Und du kannst es noch viel besser machen, indem du quasi erst die Nudeln kochst, in Anführungszeichen. Und dann machst du ja normalerweise in das Wasser, wo du die Nudeln drin gekocht hast, noch die Gewürze und so rein. Und du gießt das Wasser aber ab, nimmst dafür Butter rein,
wow,
und dann die Gewürze. Eine Kalorienbombe hoch 10, aber leider ist es einfach super geil.
Okay, mega.
Sandkastenspiele beschenkt, Claudine spielt mit. Kann man zu viel Fan sein? Oder das eine Rollenspiel, was ich mir wünsche, wäre... Und warum? Da kann ich zu beiden was sagen. Also ich wäre für beide Themen offen.
Ja. Same, dann würde ich sagen, nehmen wir das Erste.
Kann man zu viel Fan sein?
Kann man zu viel Fan sein?
Ich kann es ganz kurz machen. Ja, ich war mal befreundet mit einem anderen Rollenspiel-Blogger, der hat sehr viele Kritiken, negative Kritiken zu DSA geschrieben und hat von irgendeinem DSA-Fan eine Morddrohung bekommen. Also ja, man kann zu viel Fan sein.
Ja, ich würde auch sagen, also ab dem Punkt, wo das Ganze eher in so eine Obsession gerät und wo man irgendwie auch so... ja, so ein Gatekeeping betreibt. Ich bin der richtige Fan und ich habe das Produkt verstanden. Klammer auf Star Wars zum Beispiel, auch ganz schlimm, Klammer zu. Da wird es dann, glaube ich, unangenehm. Wobei ich glaube, es ist gar keine Frage von Quantität, also von zu viel, sondern es ist eher eine Frage von Qualität. Also wie investierst du dich in das Fandom und bist du einfach ein unangenehm, ich wollte jetzt ein böses Wort sagen mit A, das ich nicht sage, ein unangenehmer Mensch, der anderen irgendwie das Hobby oder den Spaß an irgendeinem Fandom verleiden möchte? Oder genießt du das einfach für dich? Weil ganz ehrlich, wenn du für dich alleine einfach total invested bist und jeden Tag 24/7 mit deinem Fandom verbringst und dich da alles liest, alles konsumierst, aber das einfach für dich tust, weil es dir Freude macht und nicht anderen Leuten irgendwie damit auf den Keks gehst oder irgendwie ihnen sagst, wie sie das richtig zu machen haben, dann gibt's für mich auch kein zu viel. Also wenn alle happy sind, dann ist doch alles super gut. Aber die Frage ist halt, wie kommuniziere ich meine Begeisterung für ein Fandom und alles, was mit, ja, wie du sagst, Morddrohungen oder Ähnlichem zu tun hat oder mit, du hast das nicht verstanden, wie das richtig funktioniert. Das ist dann einfach Quatsch. Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, gar keine Frage von zu viel, sondern eher von Charakter in dem Fall.
Claudine spielt, beschenkt die Rollenspielgarage mit, und wir werden es gleich sehen, dass wirklich ein paar Themen öfters vorgekommen sind. Entweder Feel-Good-Rollenspiel, das wolltest du ja du unbedingt besprechen, oder unser Hobby in 25 Jahren. Das haben wir theoretisch gerade besprochen, deswegen.
Genau, Altenheim und genau.
Feel-Good-Rollenspiel. Oh, stell dir vor, wir sind in 25 Jahren schon im Altenheim. Ja, dann wären wir schon in Rente sozusagen.
Ja,
oh, wäre das toll.
Fast. Naja, gut, ich glaube, wenn wir so alt sind, gibt's keine Rente mehr in dem Alter.
Ich glaube, ich könnte gar nicht in Rente gehen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also weniger arbeiten, ja, aber ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, gar nicht mehr zu arbeiten.
Ich glaube, man muss dann einfach eine Alternative finden. Ich sehe jetzt gerade meine Eltern, die jetzt bei den Pensionen sind, die jetzt sich gerade voll politisch radikalisieren bei den richtigen Leuten. Also die sind da total invested. Also ich glaube, du musst einfach was anderes finden, womit du irgendwie dich beschäftigen kannst.
Da gibt es jede Woche nämlich einen Podcast. So, genau. Ihr wisst schon mal, was kommt.
Genau.
Ein Carbonara-Podcast, wo ich über jeden lästere, der Saale reinmacht. Da bin ich nämlich der Instagram-Italiener, der zu euch nach Hause kommt.
Sehr gut. Okay, passt. Haben wir Frage beantwortet? Nein.
Viel gut Rollenspiel.
Ich fand es deswegen interessant, weil ich mir gedacht habe, was bedeutet das eigentlich, ne? Also was bedeutet viel gut für jemanden? Und bei uns ist ja so dieses geflügelte Wort, ein Rollenspiel oder ein LARP ist erst dann gut, wenn Elea dreimal geweint hat. Und das ist auch richtig. Da würde man aber jetzt von außen betrachtet vielleicht nicht unbedingt sagen, dass das jetzt viel gut ist, wenn man emotional irgendwie so krass drinnen ist und da vielleicht auch irgendwie mit dem Charakter mitleidet und so. Aber mir macht sowas Freude und ich fühle mich dann auch gut. Ich finde es schön. Deswegen glaube ich, ist es total unterschiedlich und sehr individuell, was man so als feel good bezeichnet. Weil ich weiß, ich meine, klar kann man auch irgendwie schön entspannen, wenn man einfach irgendwie so eine, keine Ahnung, irgend so eine lustige Magical Girl Spielrunde hat oder sowas oder so Slice of Life, irgendwas ohne große Dramen und so. Aber ich weiß gar nicht, ob mich das so glücklich machen würde, weil ich brauche halt so ein bisschen dieses Emotionale und es macht mir einfach Spaß und das habe ich, da habe ich am Rollenspiel auch sehr viel Freude dran. Ich glaube, mein Feel-Good-Level wäre dann fast ein bisschen höher, wenn es noch mehr zur Sache geht.
Ich wüsste tatsächlich gar nicht so richtig, was für mich ein Feel-Good-Rollenspiel ist. Ich glaube tatsächlich, was so am nächsten tatsächlich diesem Feel-Good, an das Feel-Good rankommt, ist, wenn ich zum Beispiel auf einer Convention bin, tatsächlich mit den genau richtigen Leuten spiele, ein Abenteuer, und jetzt muss Ralf leider weghören, so ein 3 Stunden Dungeon-Crawler mit ganz vielen Rätseln und sowas, und wir wirklich alles so richtig perfekt machen. Also wir kommen da perfekt raus am Ende. Wir haben taktische Kämpfe bestanden, wir haben knackige Rätsel gelöst und alles. Also alles, was überhaupt nichts ist, was irgendwie Rollenspiel ist, sondern mehr brettspielig. Aber wenn wir da richtig mit einer perfekten Gruppe, die untereinander harmoniert, in 3 Stunden durchgeslidet sind, oder meinetwegen auch einen Kriminalfall gelöst in 3 Stunden, das ist für mich viel gut. Das wäre für den armen Ralf jetzt, der das jetzt hören wird, total viel bad und ich sehe schon.
Aber das ist es ja, ne? Das macht halt genau diesen Unterschied aus. Wenn man halt, man hat halt unterschiedliche Feel-Good-Anforderungen. Es ist halt, keine Ahnung, gibt ja auch Menschen, die sagen, mir geht's nur gut, wenn ich jeden Tag eine Stunde laufen gehe oder so, wo ich mir denken würde, um Gottes Willen, da kannst du mich foltern mit. Ne? So unterschiedlich kann das halt sein manchmal.
Dann möchte die Rollenspielgarage von Mummies and Magic, Altägypten in der Popkultur, wissen. Oh, die haben mir so viel geschrieben hier. Low versus High Effort. Indie-Rollenspiele werden gefühlt immer regelleichter, die großen Systeme dagegen immer komplexer. Wer hat denn nun recht? Oder Rollenspiel mal anders. Rollenspiel beschreibt nicht nur Pen-and-Paper-Spiele, sondern wird auch in anderen Kontexten eingesetzt, etwa in der Therapie oder im Bildungssektor. Kann man voneinander lernen?
Ich würde, glaube ich, lieber das, auch wenn es überrascht, lieber das Erste nehmen.
Ich habe jetzt echt gedacht, wir können endlich mal Stein, Schere, Papier machen, aber ich möchte auf das Erste nehmen, tatsächlich. Indie-Rollenspiele werden gefühlt immer regelleichter und ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich gucke nämlich sehr oft mal so bei Drive-Thru durch, auch beispielsweise, wenn ich mal ausnahmsweise keinen Rezensionsstapel habe, ob ich nicht irgendeine coole PDF finde, die ich besprechen kann im Podcast hier in der Medienschau. Und ich meine, ich gucke ja tatsächlich auch immer so Sachen, wenn sie gerade im englischen Bereich sind oder so, die pay what you want sind oder gratis sind. Also auch wirklich Sachen, die jetzt nicht so high price, $40 irgendwie DSA-mäßig. Und ja, es gibt natürlich da Rollenspiele, die nur eine DIN-A4-Seite sind oder zwei oder drei oder vier Seiten. Aber was ist teilweise, und wir haben es ja damals auch schon besprochen in der Was-Kosten-Rollenspiele-Folge, was es da teilweise für wirklich Klopper gibt mit 200, 300, 400 Seiten und noch mehr und 20 Regelbänden und 50 Settingbänden, so richtige Heartbreaker. Komplexität hoch 10, die nichts kosten. Also nur weil ein Spiel ein Indie-Rollenspiel ist, heißt das nicht, dass es regelleichter ist als zum Beispiel das Schwarze Auge oder beispielsweise gerade als Dungeons & Dragons, was ja theoretisch auch regelleicht ist, wo die Komplexität eher durch die ganzen Zauber und sowas kommt. Ja. Aber der Grundkern, die Grundmechanik ist ja easy. Aber was sagst du dazu?
Das wollte ich auch gerade sagen. Ich finde, es gibt zwei verschiedene Optionen von Komplexität. Also zum einen sind die Regeln komplex. Und zum anderen ist die Welt komplex. Und das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich kann zum Beispiel das Würfelsystem, weiß nicht, bei, nehmen wir D&D oder so, ne, wann muss ich eine Probe würfeln und wie funktioniert das? Das habe ich relativ schnell verinnerlicht, dieses System. Ähnlich auch bei, weiß nicht, bei Cthulhu, wo du ja einfach zum Beispiel diese W100 schmeißt. Das geht relativ fix. Dafür gibt es aber halt dann auch die Möglichkeit, dass du in 20 verschiedene Welten eintauchst, je nachdem, welche Zusatzbände du dir irgendwie besorgst und so. Und das hat für mich, es sind für mich zwei verschiedene Komponenten. Weil das eine, also das, dass ich durchschaue, wie das Spiel funktioniert, ist mal erstmal wichtig. Und dann kann ich anfangen zu spielen. Und der Rest ist für mich eher so optional, dass ich mir denke, wenn ich da Freude dran habe, mich da reinzuwerfen in diese Welt, dann hole ich mir halt noch Add-on-Bände dazu und wenn nicht, dann nicht. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Tendenz dahin geht, eher Spiele mit weniger Regeln zu spielen, so im Großen und Ganzen, was ich auch gut finde. Also ich merke auch, wir haben vor, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, wir haben vor irgendwie einer Weile, ist auch schon länger her, mal wieder irgendwie DSA ausgepackt und ich habe gemerkt, mich macht das wahnsinnig. Also diese ständig irgendwie nachschauen müssen, habe ich das jetzt richtig gewürfelt? Was muss ich jetzt da irgendwie für eine Probe würfeln? Und wie ist die Schwierigkeit und so weiter? Also es nervt. Wir sind halt mittlerweile erwachsen genug zu sagen, wir machen das so, wie wir wollen. Ja, und wir kleben da nicht an den Regeln. Aber wenn du neu in so einem System bist, willst du es ja am Anfang erstmal richtig machen, so in Anführungszeichen. Und da, glaube ich, ist es schon schwierig, dann in sowas reinzukommen. Andererseits haben ja viele Leute auch Freude an Regeln, die verschiedene Sachen abbilden und die auch eine gewisse Komplexität abbilden. Mag halt nicht jeder Turbo Fate zum Beispiel als wirklich sehr schnelles System. Funktioniert vielleicht auch nicht für jeden. Also ich glaube, dass man insgesamt schon, eben weil du ja vorhin auch gesagt hast, das wollen mehr Leute spielen, man will es zugänglicher machen. Und das heißt natürlich auch, die Regeln zu verschlacken, klar. Aber es gilt jetzt ja auch nicht für alles und für jeden. Also ich glaube, dass das einfach die Nischen ein bisschen größer werden. Jetzt hat mir der Jurist mein Glas geklaut.
Das ist meines. Und ich glaube, gerade die beiden großen Platzhirsche zeigen ja sogar, dass sie eben nicht immer komplexer werden. Weil wenn man jetzt vergleicht Dungeons & Dragons 4. Edition zur 5. Edition oder DSA 4.1 zu 5, das ist schon eigentlich so ein bisschen intendiert, dass es leichter ist. Also ja, jetzt kommen wieder 1000 Zusatzbände, jetzt ist es wieder kompliziert. Ja. Aber nur das Grundregelwerk an sich ist es doch eigentlich der Sinn gewesen, dass es leichter und zugänglicher geworden ist. Also ich glaube, sowohl die Indie-Rollenspiele als auch die großen Platzhirsche beweisen, dass diese Frage eine falsche These hatte. Ha, wissenschaftlich bewiesen. Mummies and Magic, Altägypten in der Popkultur, hat den Comic-Dealer beschenkt, und zwar mit: Wie hat der Fluch des Pharao die Darstellung von Nekromantie in modernen Rollenspielen und im Kino geprägt? Und was macht Mumien als Antagonisten so besonders? Oder welche Lehren aus historischen Ereignissen oder antiken Katastrophen bieten sich an, um in Science-Fiction, Dystopien oder Pen-and-Paper-Kampagnen glaubwürdige Weltuntergangsszenarien und Neuanfänge zu konstruieren?
Ich finde beide Fragen spannend. Ich habe keine Ahnung zu beiden. Ich hätte jetzt gern jemanden, der die mir beantwortet irgendwie, weil ich finde das Thema total spannend, aber ich habe keine Ahnung.
Ja, dann nehmen wir einfach Thema 1. Ich habe nämlich, ich kann es kurz machen, ich habe irgendwie die Mumienfilme alle nicht gesehen.
Sabralot.
Kann aber zumindest aus so einer spielmechanischen Perspektive antworten. Und ich finde Mumien als Antagonisten so besonders gut, weil das, was ich, glaube ich, schon mal bei Vampiren gesagt habe, in irgendeiner Pottwichtel-Folge von vor 3, 4, 5, 6 Jahren, das RPG-MMO-Pottwichteln, gibt's ja schon so lange. Mumien haben den großen Vorteil, jeder weiß, was Mumien sind. Das heißt, du musst nicht viele erklären, Nummer 1. Nummer 2, Mumien sind in Anführungszeichen leicht übernatürlich. Was bedeutet, dass, wenn du zum Beispiel in einem Rollenspiel das einsetzt als, sagen wir mal, ersten nicht-menschlichen Gegner für eine Rollenspielgruppe, die wissen, wir wissen so grob, wie man es bekämpfen kann, aber es geht nicht ganz simpel, indem wir einfach mit dem Messer reinschlagen oder reinstechen, sondern wir müssen irgendwie was Spezielles machen. Mumien stellen wir, keine Ahnung, du zündest sie an oder du musst den Kopf abschlagen, wie bei Vampiren oder so. Da hilft nicht normales, ich würfel jetzt einfach Stichschaden W4, sondern ich muss mir was überlegen. Und deswegen finde ich, Mumien, wie auch Vampire beispielsweise, sind super als Erstgegner für NeueinsteigerInnen.
Mhm. Ich glaube auch, dass Mumien ganz cool einsetzbar sind, auch in Settings oder Szenarien, die eigentlich für sich genommen eher so einen Mystery-Touch vielleicht haben und wo es jetzt keine aktiv übersinnlichen Wesen gibt. Also keine Ahnung, ich denke jetzt zum Beispiel an Private Eye oder so, wo du ja wirklich in dieser Zeit bist, wo diese ganzen Ausgrabungen in Ägypten eine große Rolle gespielt haben, wo es diese Mumien-Auswickel-Part, ich weiß gar nicht, ob es die im 19. Jahrhundert schon gab oder ob das eher ins 20. Jahrhundert fällt, aber zumindest so diese Themen haben damals ja auch die Leute schon sehr fasziniert, auch das Okkulte hat die Menschen fasziniert. Das heißt, sowas könnte man auch zum Aufhänger von einem in Anführungszeichen realistischen Ermittlungsszenario zum Beispiel machen, Investigativszenario, und so ein bisschen eben mit der Frage spielen, so ein bisschen wie das auch diese Sherlock Holmes Filme zum Beispiel gemacht haben, die von Guy Ritchie. Passiert da was Übernatürliches oder ist das alles rational erklärbar, was da passiert? Und das ist so ein Trope, den mag ich ganz gerne. Also, dass man so als Spielender am Anfang vielleicht selbst noch nicht genau weiß, wo es hingeht und dass man aber dann vielleicht so ein bisschen anfängt, Übersinnliches zu debunken und irgendwie zu gucken, was gibt's denn für rationale, logische Erklärungen. Vielleicht findet man die am Schluss ja dann auch. Deswegen, glaube ich, funktioniert das einerseits gut in Fantasy-Settings, aber auch gut in eben so Settings, die eher einen historischen Background zum Beispiel mit bringen.
Dann fragt der Comic-Dealer-Mini-Podcast Radio Roleplay einmal Leihwand: Mainstream versus Nischen-RPG, was ist für Einsteiger besser geeignet? Da haben wir eine ganze Podcast-Folge gemacht tatsächlich zu. Mhm. Oder digital unterstützte Dungeon-Crawler oder Light-Rollenspiele wie das Teburo-Board, Einstiegsmöglichkeit oder Unsinn?
Zu zweitem kann ich nicht
ich
sagen.
Keine Ahnung, was ein Teburo-Board ist.
Nee, kenne ich leider auch nicht. Wir spielen aber echt auch ganz wenig digital unterstützt. Deswegen bin ich da auch echt schlecht aufgestellt bei solchen Sachen.
Ich glaube, dann nehmen wir trotzdem einfach Nummer 2, weil wir hatten ja Thema 1 schon. Und digital unterstützte Dungeon Crawler stelle ich mir jetzt beispielsweise vor, was ich schon öfters mal gesehen habe auf Conventions, auch selbst schon damit gespielt habe, dass beispielsweise du musst keine Papierkarte nehmen, ja, sondern genau. Du hast so einen Flachbildschirm, wo deine Figuren draufstellst. Genau. Und wo quasi immer durch die Spielleitung neue Kartenteile aufgedeckt werden, digital bei Paint, Photoshop, keine Ahnung, was für Programme du dann nimmst.
Genau. Und das konnte sogar Roll20 zum Beispiel, konnte das auch, dass du so ein Fog of War eingestellt hast, dass quasi die Spielenden nur bestimmte Teile der Karte sehen konnten, du als Spielleitung, aber alle Teile sehen konntest und du konntest die dann so Stück für Stück aufdecken. Das ist natürlich schon cool, weil das den Effekt verhindert, dass die Leute quasi eh schon wissen, wo sie hin müssen, weil sie es auf der Karte schon sehen können. Also das kann ich mir auch vorstellen. Tatsächlich finde ich immer, weiß nicht, wenn man am Tisch spielt, immer nicht ganz so ideal, wenn man irgendwie noch ein Tablet oder sowas dazu braucht, zumal das ja dann auch irgendwie alle gut reingucken können müssen und so. Aber wenn man das Equipment hat, das kann ganz cool sein. Ja, ist ein ganz cooler Effekt auch.
Ja, würde ich auch sagen. Muss man nicht haben. Wieder dekadenter Luxus, wie voll. Am Anfang. Habt ihr das Geld dafür, macht das sehr gerne. Ich glaube, niemand wird sich darüber beschweren von euren SpielerInnen, wenn ihr sowas als Spielleitung ranschafft. Aber muss es sein, weiß ich, ihr könnt doch einfach das Zeug, wie ich zum Beispiel, auf dem Arbeitskopierer illegal ausdrucken, geht auch. Radio Roleplay, einmal Leihwand, beschenkt Schattenläufer mit If Robots Dream of Electric Sheep, Do Dwarfs Dream of Golden Axes, Klischees in Sci-Fi und oder Fantasy oder Nerd zu sein ist gut für die mentale Gesundheit.
Dann will ich das zweite nehmen.
Dann nehme ich jetzt einfach mal die eins, einfach damit wir drum kämpfen.
Damit wir einfach mal drum kämpfen. Okay, dann.
Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, shit. Weißt du, letztes Jahr habe ich immer gewonnen und dieses Jahr dummerweise gewinnst du, weil du hast nämlich den Felsbrocken, den Stein und ich habe die Schere. Deswegen, nur zu sein, ist gut für die mentale Gesundheit.
Ich habe lustigerweise tatsächlich neulich erst gelesen, da ging es tatsächlich jetzt nicht um Nerds in dem Sinne, sondern es ging um Horrorfilme, dass es tatsächlich eine Studie gibt, die gezeigt hat, dass Leute, die gerne Horrorfilme gucken oder Horrorthemen konsumieren, besser durch die Corona-Pandemie gekommen sind. Weil die zum Teil offensichtlich, also das ist die Theorie jedenfalls, die da dahinter steht, psychisch quasi nicht gesundheitlich, sondern psychisch besser.
Oh mein Gott, also ihr seid jetzt gerade live dabei, dass der Podcast-Nachwuchs Treppen steigt. Ohne Scheiß, das hat er noch nicht gemacht bis jetzt.
Nee, da unten die zwei, drei Stufen, aber jetzt sind es langsam.
Also, es ist aber auch eine lange Treppe.
Wir haben da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der hat jetzt 7 Stufen. Wahnsinn.
Ja. Komm mal her zu mir, du kleiner Treppensteiger.
Was sind für Dinge live im Podcast passieren?
Unfassbar. Noch 2. Yeah.
Juhu! Oh, du bist ja klasse. Du bist ja klasse, Rübe.
Oh. Du willst einfach nur so einen Ventilator, ja, ich kenne dich. Oder zum Kabeln.
Das war jetzt aber auch ganz schön anstrengend darauf.
Oh. Willst du was sagen für die neue Öffentlichkeit? Muss man da aufpassen, dass es das da nicht rausschneidet. Das Programm. Ja, also gut gemacht. Ja, live dabei, erste Treppenstufen. Siehst du mal live dabei, wenn der nächste Nachwuchs erzeugt wird. Alles im Podcast für die Klicks.
Super, da bin ich ja dann zum Glück raus.
Ja, sag mal ein bisschen Dudu ins Mikrofon, komm mal her. Sag mal was. Nicht anfassen, reinreden. Schüchtern? Bist du wie deine Mutti? Bist du ein bisschen schüchtern im Podcast?
Das ist gleich kaputt.
Aber nicht im Mund nehmen. Oh Gott, das will nicht im Mund nehmen, das war teuer. Der hat gestern die Alexa im Mund gehabt. Das ist voll Spuckefaden drin.
Nom nom.
So, willst du wieder zur Mutti? Komm, gehen wir wieder zur Mutti.
Mehr.
Okay. Soll ich mal von vorne starten? Wie wollen wir es machen?
Nö, das lass mal so drin. Also ich schneide das dann irgendwie zurecht. Das
ist okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich vorher war. Deswegen,
du warst Corona-Pandemie.
Genau. Also und zwar die Theorie dahinter ist, dass Leute, die sich mit so Horror-Themen und sowas beschäftigen, besser vorbereitet sind, innerlich, also von ihrer psychischen Resilienz her besser vorbereitet sind, wenn ihnen irgendwelche Katastrophen oder ähnliches passieren. Ich fand das ganz interessant und ich glaube, dass vielleicht das auch auf Nerds grundsätzlich so ein bisschen zutreffen kann, weil man sich ja doch oft auch in Rollenspielen und so weiter mit solchen Themen auseinandersetzt und beschäftigt Und ich glaube jetzt nicht, dass man deswegen sagt, Moment, ich habe aber schon mal im Rollenspiel diese und jene Situation gehabt und jetzt weiß ich genau, wie ich mich jetzt hier verhalten soll. Aber das ist so ein bisschen einfach die Flexibilität, die geistige Flexibilität ein bisschen steigert, dass man ein bisschen ja flexibler auf verschiedene Situationen reagieren kann und vielleicht auch bestimmte Emotionen schon mal durchgespielt hat sozusagen. Und sei es nur in einem sicheren Rahmen, aber so ein sicherer Rahmen kann einem ja eben die Möglichkeit bieten, bestimmte Dinge auszutesten und sich da einfach mal die eigenen Grenzen auszuloten. Und dass einem das dann vielleicht hilft, wenn man tatsächlich mal in eine Situation kommt, wo man diese emotionalen Skills, sag ich mal, brauchen kann.
Ich kann mir gut vorstellen, tatsächlich, dass das gut für die mentale Gesundheit ist, weil du immer so Teil von so einer Gruppe, von so einer Interessengemeinschaft bist. Also ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wo es durchaus so eine Loneliness-Epidemie gibt, wie man so schön sagt. Und dadurch, dass Nerd-Themen, egal ob das jetzt, sagen wir mal, My Little Pony ist oder Pen and Paper, Dungeons & Dragons ist ja schon fast schon mainstreamig, dass du in so kleinen Gruppen bist, wo du Interessen teilst, dass selbst wenn du es jetzt nicht live ist, sondern nur über Foren oder Discord oder was auch immer es jetzt gibt oder so, dass du trotzdem so ein bisschen das Gefühl hast, du bist in so einer Gemeinschaft und das ist einfach gut für deine Gesundheit, weil du weißt, es gibt noch andere Leute, die so ticken. Also ich kann mir vorstellen, dass es, sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren bei mir im Osten auf dem Dorf für mich wesentlich unschöner gewesen wäre, irgendein Hobby zu haben, was kein anderer hat, im Vergleich zu jetzt, wo ich einfach einen PC anschmeiße, einen Discord anschmeiße und kann mich mit dem André oder mit dir oder mit dem Ralf oder mit dem Patrick schnell austauschen zu irgendeinem Thema.
Das stimmt, ja. Das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es eine ganz gute Strategie sein kann, so einen gesunden Eskapismus auch zu pflegen, um aus stressigen Episoden im Alltag einfach mal auszusteigen. Natürlich muss das immer irgendwie im Rahmen bleiben, weil, naja, wenn man sich irgendwie nur irgendwie in fremden Welten aufhält, dann ist es auf Dauer vielleicht der mentalen Gesundheit auch nicht zuträglich. Aber ich finde gerade, also das Lab, finde ich, ist da das extremste Beispiel, weil wenn man so ein Wochenende irgendwie tatsächlich komplett weg ist, irgendwo anders, in einer anderen Rolle, man kann sich gar nicht mehr mit dem Alltag beschäftigen. Also weder, dann ist plötzlich, der Job ist in dem Moment nicht mehr relevant, man muss nicht erreichbar sein in der Zeit, man ist einfach mal wirklich komplett nur mit sich selbst und dem beschäftigt, was einem gerade Spaß macht. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Exit-Strategie, wenn es sonst wahnsinnig anstrengend und stressig ist und Multikrisen und alles irgendwie scheiße, und dann kann man da sich mal so ein bisschen rausziehen, zumindest für eine gewisse Zeit. Und das funktioniert im Pen and Paper ja genauso, aber auch nicht ganz so intensiv vielleicht.
Dann waren wir jetzt beim Schattenläufer, haben also quasi einmal die Runde fertig. Aber ich meine, es ist die Tradition, dass irgendwelche Nachzügler-Podcasts kommen. Und es waren glücklicherweise genau zwei Nachzügler-Podcasts. Das heißt, die konnten sich gegenseitig beschenken. Und deswegen beschenken die Nerd-Papas den Der-Rollenspieler-Podcast mit Rollenspiele mit Kindern, Jugendlichen. Geht das? Und was sollte man beachten? Oder Theater of Mind oder vollbespielbares Gelände mit Minis. Vor- und Nachteile.
Ich kann zu beiden nichts sagen.
Dann würde ich sagen, vollbespielbares Gelände mit Minis.
Bitte, dann bist du dran.
Erstmal finde ich gut, dass der Vorteil... Nein, Spaß beiseite. Der Nachteil zuerst, es ist aufwendig und es ist teuer. Der Vorteil ist, gerade wenn du...
Ich würde noch die erste Frage nehmen.
Podcast mit Nachwuchs. Gerade wenn du entweder ein Setting hast, was nicht so bekannt ist, also ich merke es immer wieder, zum Beispiel bei meiner Mädels-Rollenspielrunde, dass Science-Fiction-Themen nicht unbedingt so bekannt sind. Und wenn du bestimmte Sachen zeigen kannst, 3D-modelliert oder tatsächlich als Miniatur vor dir, es ist einfacher, sich das vorzustellen, aber auch um Größenverhältnisse realistisch einzuschätzen. Also wenn ich dir jetzt sage, es kommt ein Ork auf dich zu, du und ich haben vielleicht eine unterschiedliche Vorstellung, wie groß ein Ork ist. Wenn du aber jetzt zum Beispiel deine Figur hast in einem realistischen Verhältnismaßstab zu der Ork-Figur und siehst, der Ork ist jetzt nicht einfach nur so groß wie ich in grün, sondern ist 3,50 Meter, dann hat das schon eine ganz andere Wirkung auf den Spielverhalten. Ja. Deswegen glaube ich, wenn ihr euch das leisten könnt und Bock darauf habt und alles, ja, macht das. Das ist voll cool.
Ja, ich kann das, wie gesagt, leider gar nicht teilen irgendwie, weil ich damit gar keine Erfahrung habe mit Tabletop und Ähnlichem. Wir machen das halt wirklich immer nur maximal im allerkleinsten Raum. Aber ich kann mir das gut vorstellen.
Und dann kommen wir zum letzten, nämlich der Rollenspieler beschenkt Nerdpapas mit die Trennung von IT und OT-Wissen. Wie geht man als Spieler und Spielleiter damit um? Oder die Gruppe mit dem Brett, mit dem Bett vorm Kopf, da fehlt bestimmt ein R.
Ich glaube
die Gruppe auch. Mit dem Brett vorm Kopf.
Mein Bett ist auch ein Brett, also zumindest ist eins drin.
Wieso manche Plots einfach nicht funktionieren? Du hast dir ein Thema vorher gewünscht, ist völlig okay für mich, deswegen.
Ich kann mit beiden, aber grundsätzlich gut, von daher.
Nimm ruhig dein Thema
dabei. Genau, ich fand es mit der Gruppe mit dem Brett vorm Kopf ganz interessant, weil das ist ja so ein klassisches Klischee. Der Plot übersteht den Erstkontakt mit den Spielenden nicht. Und das ist, glaube ich, oft ein Problem, wenn man gerade Gruppen nicht gut kennt und wenn man halt auch nicht weiß, was die so an Ideen mitbringen. Und ich glaube, dass das kein Nachteil sein muss, wenn man als Spielleitung flexibel ist. Aber das ist halt auch die Frage, kann ich das improvisieren? Kann ich von meinem vorgefertigten Plan, den ich vielleicht habe, wenn die Spielenden plötzlich irgendwo ganz woanders hinlaufen, abweichen. Wenn das nicht funktioniert, kann natürlich den Nachteil haben, dass es dann sehr railroadig rüberkommt, also dass die Spielenden so das Gefühl haben, sie werden irgendwie in so eine Richtung gegängelt. Das will man ja auch nicht. Und wenn die Spielenden halt ein ganz anderes Szenario spielen wollen, als das, das man eigentlich anbietet, ist es halt auch ein bisschen schade. Also ich glaube, da muss man eventuell, wenn sich tatsächlich rauskristallisiert, die Gruppe hat gerade überhaupt gar keinen Plan, in welche Richtung es geht, überlegen, wie man ihnen erstmal ein paar Infos noch hinschmeißen kann, um das zu verbessern. Und dann schauen, ob vielleicht einfach die Erwartungen das Problem sind, die auseinandergehen. Und wenn das die Erwartungen sind, ist natürlich schwierig. Dann muss man halt gucken, wie man damit umgeht, ob man doch was anderes spielt, ob man sich irgendwie einigen kann. Es ist sicherlich ein Thema, mit dem alle möglichen Leute schon mal irgendwie zu tun hatten.
Ich merke in meinem persönlichen Spielerlebnis tatsächlich, dass das Größte im Anführungszeichen Brett vorm Kopf ist, wenn plötzlich funktionieren ist, wenn eine ganz andere Art des Rollenspiels oder beziehungsweise des Abenteuers gespielt wird. Also wie gesagt, wir spielen ja, wenn wir spielen, sehr viel Dungeon Crawler einfach. Schön, du läufst durch den Dungeon durch, dies, das und so. Anfang, Ende, Monster töten und so weiter und so fort. Alle haben Spaß. Und wenn ich dann aber mal wechsle und beispielsweise Shadowrun spiele, wo es ja weniger darum geht, irgendwie einen Dungeon zu überwinden, sondern wo du erstmal deinen Run vorbereiten musst. Und es geht mehr darum, oder auch bei Xulu, du musst Dinge rausfinden und dir einen Plan machen und so. Das wird manchmal mitunter problematisch, weil die SpielerInnen, sind ja Spielerinnen in meiner Runde, die Spielerinnen es gewohnt sind, einfach schön mit Waffengewalt durchzurennen. Und das funktioniert einfach bei Shadowrun nicht. Oder gerade bei Xulu funktioniert es noch viel weniger, weil du ja irgendwie null Hitpoints hast und Xulu ganz viele Milliarden Hitpoints.
Ja, genau, absolut.
Deswegen, ich glaube, das ist auch, dass man den SpielerInnen sagen muss, das und das wird von euch erwartet.
Genau, eben, das finde ich auch ganz wichtig. Tatsächlich hatten wir das auch neulich, wir spielen Delta Green im Moment zu dritt, also online, Julia leitet das für uns. Und da hatten wir das auch, dass unsere Charaktere und vor allem halt Flo's Charakter, der auch so ein FBI-Dude ist, halt sehr, sehr strategisch und mit Ermittlungsansatz daran gegangen ist an dieses Szenario und halt irgendwie so im Kopf hatte, okay, wir müssen erst die ganzen Informationen finden und dann können wir Objekt A, B, C infiltrieren. Tatsächlich sah das Szenario das aber nicht vor, dass man das kann. Also man musste quasi erst infiltrieren, um an diese Infos zu kommen. Und da hat uns dann auch einfach die Julia als Spielleitung so einen kleinen Hint gegeben, dass es schon in Ordnung ist, wenn wir jetzt hier Brute Force auspacken. Und dann konnten wir uns entsprechend anpassen. Das finde ich auch völlig in Ordnung, bevor man sich dann verrennt und am Ende irgendwie niemand mehr Spaß hat, weil man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Also es ist ja dann keine böse Absicht auch der Spielenden, dass sie jetzt irgendwie gerade keine Idee haben und auch kein Zeichen von, keine Ahnung, mangelndem Interesse oder so. Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Und im Zweifelsfall, du kannst immer einen Ideenwurf machen. Wenn du das nicht zu häufig machst, sondern einfach einmal pro Abend hören, Ideenwurf, wenn die Leute überhaupt nicht weiterkommen. Ich glaube, da ist hier niemand böse.
Ja, absolut.
Dann hoffe ich einfach mal, dass ihr uns nicht böse seid, dass wir schon fertig sind. Denn wir haben die Folge erfolgreich abgeschlossen. Wir haben von jedem Podcast mindestens ein Thema durchgesprochen. Und wir wurden nebenbei noch live Zeuge, wie der Podcast-Nachwuchs das erste Mal eine Treppe gestiegen ist. Ich sage schon mal danke, dass du Zeit hattest.
Ja, gerne. Danke, dass ihr da wart.
Ich sage, ich freue mich super doll darauf, dass wir unseren Kurzurlaub in 6 Wochen haben.
Yay!
Und ihr wisst noch nicht, wir fahren nicht einfach nur weg. Ich gehe zu meinem ersten richtigen Lab und ich bin verdammt aufgeregt und werde natürlich berichten. Und wahrscheinlich werde ich in einer Folge berichten, die bereits vor dieser Folge kommt, weil die Folge ja erst kommt, wenn das Pottwichteln wieder startet. Deswegen guckt einfach in die Shownotes, denn da ist der Anmelde-Link. Und dann könnt ihr mit eurem Podcast, den ihr vielleicht auch extra gründet für das Pottwichteln, könnt ihr dran teilnehmen. Ich sage bis bald. Wie immer 5 Sterne bei iTunes und Apple und was weiß ich, was es alles gibt. Und das Kind sagt auch Tschüss im Hintergrund. Und die Lea auch noch.
Tschüss.